Herzlich willkommen zur Episode 78 unseres Zentralasien-Tour-Podcasts, heute vom 24. April 2025. Die letzte Episode, die hatten wir ja in Ayutthaya veröffentlicht, einer Stadt in Thailand, nördlich von Bangkok. Das war diese alte Königsstadt, wo wir uns die ganzen Ruinen angeschaut haben. Da haben wir die letzte Episode drüber veröffentlicht und auch bereits alles über Ayutthaya erzählt, was wir hier erzählen wollten. Jetzt mittlerweile sind wir schon ungefähr 800 Kilometer Fahrstrecke hinter Bangkok, also südlich von Bangkok, genau genommen in Phnom Penh. Und entsprechend wird es jetzt ja in dieser Episode gehen um die Strecke von Bangkok nach Phnom Penh entlang am Golf von Thailand, aber natürlich auch um Bangkok selbst. Und natürlich fangen wir chronologisch an mit Bangkok.
Von Ayutthaya aus waren es dann noch 80 Kilometer bis ins Zentrum von Bangkok. Alles natürlich dicht besiedeltes Terrain, also gehört alles zum Großraum Bangkok. Und die letzten 45 Kilometer davon waren auf jeden Fall wirklich städtisch. Bangkok ist ja eine der größten Städte der Welt. Und damit ist es auch eine der größten bzw. längsten Stadteinfahrten, die man so auf einer Reise mit dem Fahrrad haben kann. Also die Größe von Städten ist ja immer etwas schwierig zu vergleichen, vor allem, weil die administrativen Grenzen ja meistens unpassend sind und von Land zu Land oder sonst Region zu Region unterschiedlich irgendwie eingeteilt werden. Was man stattdessen nehmen könnte, wäre beispielsweise das städtische Siedlungsgebiet, beziehungsweise auf Englisch die Urban Area, also was einfach nach Stadt aussieht, so von der Siedlungsstruktur her. Und wenn man dieses Gebiet betrachtet, dann ist Bangkok sowohl nach der Fläche dieses Gebiets als auch nach der Einwohnerzahl in den Top 20 der größten Städte weltweit. Und das mit eben in diesem Gebiet 18 Millionen Einwohner. Ja, damit ist es nach dem Maßstab auch eine der größten Städte der Tour bisher, also größer als Istanbul, aber von den Einwohnern her nicht größer als Chengdu. Also Chengdu hat es noch nicht getoppt, das ist dann von den Einwohnern wahrscheinlich die größte Stadt der Tour bisher weiterhin, aber von der Fläche her ist Bangkok jetzt die größte Stadt, die wir bisher besucht haben.
Was jetzt ja, wenn es jetzt hier darum geht, wie lang und wie schlimm die Einfahrt in die Stadt mit dem Fahrrad ist, ja im Prinzip auch der wichtigere Maßstab ist, ne? Die Fläche gegenüber der Bevölkerung. Aber also auf jeden Fall weit vorne unter den Top 3 der größten Städte auf unserer Tour. Und ja, ich meine, die Planung von der Route in so eine Stadt rein ist natürlich wie jede Planung von jeder Route auch immer so ein bisschen eine Abwägung. Also weiß ich nicht, möchte man eher lieber große, verkehrsreiche Straßen fahren, die dafür aber vielleicht einen Seitenstreifen haben, auf denen man fahren kann dann relativ sicher, oder lieber doch ein bisschen kleinere und verkehrsärmere Straßen ohne Seitenstreifen, lieber total enge Gassen durch Wohngebiete, wo es nicht auch keine Seitenstreifen gibt, aber dafür nochmal weniger Verkehr, der dann sogar auch noch langsam fährt. Dafür muss man allerdings auf diesen engen Gassen durch die Wohngebiete natürlich halt irgendwie alle 50 Meter irgendwie abbiegen, weil die Straßen selten 30 Kilometer quasi durch die Stadt durchführen, ohne dass man abbiegen müsste, und jeder Abbiegevorgang bremst einen natürlich auch ein bisschen aus und die Navigation wird mühsam, wenn man ständig irgendwie gucken muss, dass man nicht falsch fährt. Und ja, also auch hier ist es halt wieder echt ein gutes Beispiel dafür, dass aus meiner Sicht so eine Navigationssoftware für Radtouren halt nicht so viel taugt, jedenfalls nicht dann, wenn man sich irgendwie blind darauf verlässt, was Komoot oder Google Maps oder was auch immer einem halt einfach als Route rauswirft, da die Situation halt einfach viel zu komplex ist. Die Software, die weiß ja nicht, wo es Seitenstreifen gibt zum Beispiel. Wir wissen das dank Google Street View, können wir das nachschauen im Vorfeld. Und ich vermute auch mal, dass die meisten Routing-Programme jetzt nicht unbedingt Zusatzzeit einplanen fürs Abbiegen oder berücksichtigen, dass ständiges Abbiegen mühsam ist. Und die persönlichen Vorlieben, die können ja auch sehr unterschiedlich sein. Also vielleicht fahren manche lieber auf Seitenstreifen und andere sagen ja, selbst mit Seitenstreifen habe ich eigentlich keinen Bock, dass da die ganzen LKWs 2 Meter neben mir entlang fahren, und manche haben mehr Zeit fürs Abbiegen, bla bla bla. Also das heißt, es gibt ja dann auch nicht die ganzen persönlichen Vorlieben, und die kennt die Software sowieso nicht, und deswegen, ja, denke ich, macht es auf jeden Fall Sinn, wenn man das selbst quasi von Hand plant. Wir haben uns jetzt hier dafür entschieden, zunächst mal auf einer vierspurigen Straße mit Seitenstreifen quasi durch die Outskirts, durch die Außenbereiche vom städtischen Bangkok zu fahren. Wenn man da allerdings irgendwann dem Zentrum näher kommt, dann, ne, wird der Platz in der Stadt knapper und dann wird der Seitenstreifen irgendwann umgewandelt zu einer zusätzlichen Fahrspur. Und ab da sind wir quasi dann auf eher kleinere Straßen ohne Seitenstreifen ausgewichen. Vor allem dann an so einem Kanal entlang, der ging dann wirklich Dutzende von Kilometern schnurgeradeaus und da war natürlich der Vorteil, dass man sich eben keinen Kopf machen muss wegen ständigem Abbiegen. Und ja, da merkt man auch einfach, dass man dann sehr viel schneller durchfahren kann, weil man halt einfach weiß, okay, jetzt 10, 15 Kilometer geradeaus muss man vielleicht mal an der Ampel halten, aber ansonsten ist es einfach sehr viel komfortabler, als ständig abbiegen zu müssen und natürlich auch kürzer, weil ne, gerade Strecke ist ja die kürzestmögliche Route im Prinzip, die man nehmen kann.
Ja, trotz Kanal ist es immer noch nicht wirklich ein Vergnügen gewesen, war schon sehr viel Verkehr da. Und was es halt quasi dann auch gar nicht gab, nicht nur am Kanal, sondern davor und danach auch nicht, waren halt Radwege irgendwo mal, wo man so als Fahrrad allein fahren konnte. In irgendeinem Park gab es einen Radweg, da sind wir aber nicht durchgefahren, sind wir nur später zu Fuß vorbeigekommen. Sonst habe ich hier in Bangkok noch keinen Radweg gesehen. Aber immerhin, wir haben ja in der letzten Episode schon erzählt, dass die thailändischen Autofahrer gut, also respektvoll fahren und dadurch machen sie es einem doch trotz viel Verkehr einigermaßen erträglich.
Unsere Unterkunft war dann relativ im Zentrum von Bangkok und von dort haben wir dann halt die Stadt mit dem Bangkoker ÖPNV erkundet, der erstaunlich unübersichtlich ist, vor allem wenn man jetzt halt, weiß ich nicht, zuletzt vor allem ÖPNV in China oder so gefahren und gewohnt ist. Also es gibt verschiedene parallele Bussysteme, es gibt Busse in verschiedenen Farben entsprechend, rote, blaue, grüne, weiße Busse oder so, die dann teilweise klimatisiert sind, teilweise nicht, die auch entsprechend unterschiedlich kosten und natürlich unterschiedliche Routen bedienen. Wegen der verstopften Straßen in Bangkok sind die allerdings nicht so effizient, wenn man wirklich schnell von A nach B kommen will. Deswegen haben wir tatsächlich auch die Busse nie genutzt, sondern nur die anderen Varianten. Es gibt in Bangkok 3 schienengebundene Nahverkehrssysteme. Es gibt eine Metro, eine Hochbahn und einen Airport-Link, die dann ebenfalls unterschiedliche Preissysteme und auch unterschiedliche teilweise Bezahlsysteme benutzen.
Auch innerhalb der gleichen Kategorie. Also die Metro ist nicht komplett dasselbe Bezahlsystem, sondern die Metro wird dann auch von 2 unterschiedlichen, weiß ich nicht, Firmen oder Anbietern betrieben und die eine Metrolinie hat halt dann ein anderes System, wie es abgerechnet wird, je nach Entfernung und sonst was. Also nicht so ganz durchzublicken hier, das System.
Und dann als drittes gibt es noch die Boote, die teilweise entlang von Kanälen durch die Stadt fahren, aber vor allem entlang des Chao Phraya Rivers. Das ist der große Fluss, der neben dem Mekong der größte und wichtigste Fluss in ganz Thailand. Und der fließt eben hier von Nord nach Süd mitten durch die Stadt. Und darauf verkehren eben Boote, die sind so ja, vielleicht ein bisschen breiter als ein Bus und vielleicht 3-mal so lang wie so ein normaler Stadtbus. Haben dann halt ganz normale Sitze und funktionieren im Prinzip wie ein Bus auf dem Wasser, fahren dann von Pier zu Pier den Fluss hoch und runter und kann man überall ein- und aussteigen. Aber obwohl die verschiedenen Boote natürlich im Prinzip alle die gleiche Route fahren, also können ja auch vom Fluss nicht runter, gibt halt da den Fluss, den sie hoch und runter fahren, gibt es halt trotzdem 4 verschiedene Linien. Und manche von den Linien überspringen dann halt manche Piers und dann weiß ich nicht, auch die Fahrzeiten sind teilweise unterschiedlich. Also manche Linien fahren halt irgendwie nur vormittags und nachmittags und irgendwie generell ist sowieso Schluss nach 18, 19 Uhr abends für die Boote. Das heißt, wenn man abends noch irgendwie wieder irgendwo zurückkommen will, dann muss man doch auf den Bus oder auf die Metro angewiesen. Also ja, es gibt schon viele Optionen hier mit öffentlichem Nahverkehr von A nach B zu kommen, aber die Übersichtlichkeit und die Integration der verschiedenen Modi ist auf jeden Fall nicht besonders gut entwickelt, würde ich sagen.
Ja, meistens sind wir mit dem Boot gefahren. Das ist, denke ich, von der Preis-Leistung, zumindest da, wo wir gewohnt haben, am besten. Kostet nur 50 Cent für eine Fahrt, egal wie weit man mit dem Boot fährt und ist auch nicht so langsam. Also das düst da schon echt schnell über den Fluss. Und die Busse sind zwar noch günstiger, aber kommen halt sehr langsam voran. Und die Metro ist da vergleichsweise teuer. Also da zahlst du schon mal das Doppelte, Dreifache oder gar Vierfache, wie so den Bootspreis, je nachdem, wie weit man fährt.
Ja, ich habe gerade gesagt, die Boote machen früh Feierabend. Generell hatte ich jetzt auch irgendwie den Eindruck, dass auch andere Dinge in Bangkok oft überraschend restriktive Öffnungszeiten haben. Also vor allem auch für Asien-Standards, wo ja eigentlich immer alles irgendwie 7 Tage die Woche von frühmorgens bis spätabends geöffnet hatte. So in den letzten Monaten unserer Tour oder fast schon Jahren ja mittlerweile. Hier ist es halt echt so, dass manche Sachen, Restaurants oder so, teilweise erst um 16 Uhr öffnen und andere Restaurants und auch Shopping-Malls hatten wir, die dann schon um 17 oder 18 Uhr schließen. Also da kann man sich halt nicht unbedingt so drauf verlassen, dass das Zeug geöffnet hat, wenn man da hin möchte. Da muss man sich echt informieren, was, wenn man in Deutschland wohnt, vielleicht nicht so überraschend ist, aber für uns jetzt doch irgendwie so ein bisschen eine Umstellung war. Wir waren dann auch auf dem Çatuçak Markt, das ist so ein riesiger Markt, also ich würde fast sagen, so quasi der Istanbuler Grand Bazaar von Bangkok. Hunderte von Läden unter so einer Blechdachkonstruktion und da hätte ich halt, wenn ich da jetzt ohne Recherche oder so hingegangen wäre, hätte ich drauf gewettet, dass da jeden Tag einfach die Hölle los ist, von morgens bis abends, so wie man es jetzt ja zum Beispiel auch vom Grand Bazaar in Istanbul kennt. Aber nein, also wir haben dann zum Glück schon im Vorfeld rausgefunden, dass der eigentlich nur so richtig am Wochenende geöffnet ist, sein Weekend Market. Wir waren jetzt halt von Dienstag bis Donnerstag in Bangkok, das heißt, den Weekend Market in völlig geöffnetem Zustand konnten wir uns halt nicht anschauen, aber wir sind trotzdem mal hingefahren und sind dann halt so durch das Labyrinth aus den geschlossenen Geschäften geschlendert, was trotzdem, es war ein bisschen ruhiger und entspannter wahrscheinlich, als wenn er geöffnet hätte, aber ja, so ist das dann halt. Immerhin die benachbarte JJ Mall, die hatte geöffnet und da war auch Betrieb und da habe ich mir dann tatsächlich mal ein langärmeliges Hemd gekauft, vor allem gegen die Sonne. Also ich habe schon öfter gesehen dass, oder gehört und gelesen, dass andere Radreisende relativ versuchen zu vermeiden, oftmals Sonnencreme benutzen zu müssen und dafür dann halt einfach was Langärmeliges anziehen. Vielleicht auch gar nicht nur Radreisende, sondern generell Leute, die wirklich viel jeden Tag draußen sind, auch die ganzen Bauarbeiter hier und so. Und naja, ich dachte halt, vielleicht ist da was dran, dass das besser ist. Probieren wir es mal aus. Auch gegen Moskitos zum Beispiel abends könnte es ja vielleicht ganz hilfreich sein, so ein bisschen so ein luftiges Hemd zu haben. Das habe ich mir da gekauft. Und dann noch eine kurze Hose. Meine alte kurze Hose, da war das Loch mittlerweile so groß, dass es nicht mehr zu flicken war. Und das war noch ganz interessant, weil man hat wirklich die exakt selbe Hose im Prinzip bekommen. Also Farbe, weiß ich nicht, Nähte und so, alles gleich, alles identisch, die identische Hose. Aber einmal konnte man sie kaufen als Under Armour Version und einmal als Adidas Version. Wobei sie sich, muss man echt sagen, sogar die Mühe gemacht haben, diese Schiebergriffe des Reißverschlusses anzupassen. Also die hatten zweimal zwar das im Prinzip dasselbe Design, also selbe Form und selbes Material und so weiter, aber es war halt einmal ein Under Armour Logo eingraviert und einmal ein Adidas Logo eingraviert.
Ja, weiß nicht, wer da heutzutage wirklich noch original Markenware kaufen will, wenn die Fälschungen schon so gut sind.
Und wer sich jetzt fragt, ernsthaft, selbstverständlich habe ich die Adidas-Version für mich ausgewählt.
Muss ja auch ein bisschen Werbung für deutsche Marken machen. Ja, ich habe mir den ganzen Klamottenkrust, also langärmelige Blusen und so, ja schon in Vietnam gekauft. Wer die gleiche Route macht, kann ich nur empfehlen. Da ist alles 1 Euro, also im Prinzip 33% günstiger, wer sich diesen Euro sparen möchte. Qualität ist wahrscheinlich die gleiche. Und hier in Bangkok habe ich mir dann nur im Decathlon noch ein paar Dinge gekauft, unter anderem auch eine neue Hose, weil meine auch mittlerweile kaputt gegangen ist. Und außerdem habe ich mir eine Hängematte zugelegt. Da mit dem Gedanken spiele ich tatsächlich schon lange. Und jetzt, wo es tatsächlich öfter so ist, dass immer mal wieder Bäume rumstehen und dass es so heiß ist, dass man sich da eigentlich lieber in die Hängematte reinlegen würde, wie auf den Stuhl sich draufzusetzen, was irgendwie, ich weiß nicht, nicht mehr so angenehm ist bei den Temperaturen immer. Ja, habe ich mir eine gekauft. Die war auch gerade im Angebot günstiger als 10 Euro und wiegt ja ungefähr so viel wie der Campingstuhl, also ein halbes Kilo. Aber mal schauen, ob es sich lohnt. Ausprobieren konnten wir sie hier in der Stadt jetzt noch nicht. Obwohl, man hätte sie eigentlich schon benutzen können im Park. Neben dem Çatuçak Market gibt es nämlich einen großen Park, der ist aufgeteilt in verschiedene kleine Parks. Also wir sind vor allem durch den Queen Sirikit Park gelaufen. Also ja, richtig riesiger, gepflegter Stadtpark, sehr schön auf jeden Fall, auch schattig dann an den heißen Temperaturen, aber irgendwie total wenig los. Also die meisten oder mindestens 50% der Leute, die wir gesehen haben, waren auf jeden Fall Touristen, die da durchgelaufen sind und überhaupt nicht viele Locals unterwegs. Also man würde meinen, in so einer riesigen Stadt wie Bangkok, wenn dann mal so ein schöner großer Park ist, dass da die Hölle los ist eigentlich, aber naja, war jetzt zwar kein Wochenende, aber ich denke, in anderen Ländern, wo wir waren, waren die Parks immer deutlich mehr von Locals besiedelt. Was es auch noch gab in dem Park, war ein Butterfly Garden, also so eine Art Insektarium, wo halt was über Schmetterlinge stand und dann auch ein riesiges Art Gehege war, wo man durchlaufen konnte und dann die Schmetterlinge rumgeflogen sind. Allerdings gab es trotzdem in diesem Gehege eigentlich viel weniger Schmetterlinge als im Kauai National Park, wenn man da einfach durch den Dschungel gelaufen ist. Aber ja, trotzdem schön vielleicht für die Leute, die nicht den National Park besuchen und einfach in der Stadt mal ein bisschen Schmetterlinge sehen wollen.
Neben dem Park war dann tatsächlich auch zu sehen dieser Schutthaufen des Hochhauses, von diesem Hochhaus, das da beim Erdbeben am 28. März, also tatsächlich nur 12 Tage bevor wir dort waren, eingestürzt war. Also das war dieser im Bau befindliche Rohbau, Hochhaus-Rohbau. Das Video ging ja um die Welt, war auf allen Social-Media-Plattformen zu sehen, wie dieses Hochhaus einstürzt. Und ja, also der Schutthaufen, der war schon echt gigantisch groß, der davon noch übrig war. So der ganze Staub oder so drumherum, der vielleicht aufgewirbelt wurde, das war ja nicht alles sauber gemacht. Aber der Schutthaufen war halt noch da und die zwei Bagger, die irgendwo auf dem Haufen da rumstanden und so ein bisschen vor sich hin arbeiteten, die wirkten etwas doch verloren und überfordert mit dieser Aufgabe, vor der sie da standen. Also es war schon auch interessant und irgendwie krass zu sehen, was da dann davon so übrig geblieben ist. Ansonsten muss man aber sagen, dass wir eigentlich vom Erdbeben nicht wirklich irgendwas gesehen haben. Also ich weiß nicht, wenn man drauf geachtet hätte, vielleicht hätte man das eine oder andere rissige Gebäude gesehen, aber ich glaube nicht viel. Und wenn man jetzt so ganz normal durch die Stadt von Bangkok läuft, fällt einem nichts auf, dass da 2 Wochen vorher ein Erdbeben die Stadt getroffen hat.
Ja, ansonsten, also neben Markt und Park, haben wir wegen der Hitze und auch der verminderten Begeisterungsfähigkeit, die wir mittlerweile für Städtetourismus haben, unser Sightseeing-Programm etwas zusammengekürzt. Also Bangkok hat an sich ja schon sehr viel zu bieten. Haben wir auch gesehen, was da alles an Pois so gibt. Hat die sich ja für die Karte auch im Vorhinein schon wieder rausgesucht. Aber wir haben uns dann doch auf die wenigsten Sachen beschränkt. Was wir allerdings gemacht haben, war die wahrscheinlich teuerste aller Sehenswürdigkeiten in Bangkok. Das ist der große Palast. Also der kostet 500 Baht Eintritt. Das sind so 14 Euro pro Person. Und ja, wie es schon heißt, der große Palast, das ist oder war die Residenz der Könige vom 18. bis Mitte des 20. Jahrhunderts. Und innerhalb des Palasts, wo man auch dann direkt reinkommt, wenn man im Grunde durch den Eingang reingeht, nachdem man das Ticket gekauft hat, ist das Wat Phra Kaeo, zu Deutsch der Tempel des Smaragd-Buddhas. Und bevor wir jetzt zu unseren Eindrücken von diesem Tempel kommen, erst ein bisschen Hintergrund zum Smaragd-Buddha. Was kannst du uns denn dazu erzählen?
Ja, der Smaragd-Buddha ist eine Buddha-Statue, die dort in dem Tempel steht und die man dort verehren kann und über die es diverse Legenden gibt, um die sich diverse Legenden ranken, insbesondere was die Erschaffung dieser Statue angeht. Also je nach Legende wurde die so zwischen 600 vor Christus und dem Jahr 0 ungefähr erschaffen. Da ist dann die Rede von einem indischen Mönch, der die Statue selbst erschaffen hat unter Anleitung von Hindu-Göttern oder je nachdem hat er auch die Hindu-Götter Indra und Vishnu beauftragt, dass die diesen Buddha, diese Buddha-Statue erschaffen. Jedenfalls gab es die dann irgendwann der Legende zufolge und danach soll diese Statue auf eine Odyssee, auf eine Irreise geraten sein, hat viel von der Welt gesehen, jedenfalls hier von der südostasiatischen Welt, soll Stationen gemacht haben in Sri Lanka, Java, Myanmar und Angkor, also weiter rumgekommen, bis sie dann eben schließlich in Thailand gelandet ist und das erste gesicherte, also auch historisch gesicherte Auftreten von dieser Statue, das ist dann in Chiang Rai. Chiang Rai, eine Stadt ganz im Norden von Thailand, so in der Nähe vom Dreiländereck zu Myanmar und Laos. Und wie er dort entdeckt wurde, das bin ich mir jetzt nicht sicher, wie historisch gesichert diese Geschichte ist. Klingt für mich wieder eher ein bisschen nach einer Legende, aber jedenfalls soll das Ganze sich wie folgt zugetragen haben. Es gab in der Stadt in Chiang Rai 1434 ein heftiges Gewitter Und während dieses Gewitters schlug ein Blitz in den Chedi eines Tempels in Chiang Rai ein. Also Chedi ist so quasi das Pendant zur Stupa anderer buddhistischer Länder. Also zum Beispiel in Nepal nennt man es eher Stupa und in Thailand nennt man es halt Chedi. Also Chedis bzw. Stupas, das sind so Art Türme, in denen man Reliquien aufbewahrt. Das heißt zum Beispiel Überreste von Buddha, also halt seine Knochen oder seine Haare oder Besitztümer vom Buddha, zum Beispiel die Kleidung oder eben auch, je nachdem, Nachbildungen von Buddha, also eben zum Beispiel einer Statue oder was man auch öfter mal hat, ist dieser Buddhas Footprint, dieser symbolische Fußabdruck. Und Buddha selbst, also dieser Siddhartha damals, der Religionsstifter des Buddhismus, der hat verfügt, dass man eben diese Chedis stellvertretend für ihn selbst auch verehren kann. Also jetzt hier in Chiang Rai 1434 schlägt ein Blitz in den Chedi eines Tempels in Chiang Rai ein und dadurch zerbarst der Chedi und in den Trümmern fand man eben den sogenannten Smaragd-Buddha. Irgendwann hat dann der König von Chiang Mai davon Kunde erlangt, also Chiang Mai nicht zu verwechseln mit Chiang Rai, ist aber ebenfalls eine Stadt im Norden von Thailand. Der hat also dann von dem Smaragd-Buddha erfahren und hat dann die Statue nach Chiang Mai bringen lassen. 1551 ist der dann aber gestorben, hatte keine Söhne, aber die Tochter von diesem König, er hat eine Tochter gehabt, keine Söhne, aber eine Tochter. Und diese Tochter, die war wiederum mit dem König von Luang Prabang im heutigen Laos verheiratet. Und deren Sohn wiederum, also quasi der Enkel von dem gestorbenen König, dem wurde dann quasi das Königsamt von Chiang Mai zugetragen. Der war dann quasi da der Erbe dieses Titels. Und er kam dann also nach Chiang Mai, um dort zu regieren, wollte dann aber schließlich auch mal wieder nach Luang Prabang zurückkehren zum Begräbnis seines Vaters und hatte dann allerdings Angst, dass wenn er da jetzt nach Luang Prabang geht, dass er vielleicht nicht mehr nach Chiang Mai dann zurückgelassen werden darf in sein eigenes Königreich und deswegen habe er da sicherheitshalber mal den Smaragd-Buddha mitgenommen. Das heißt, so kam der Smaragd-Buddha dann nach Luang Prabang im heutigen Laos. Und dann war es aber irgendwann so, wie auch in Thailand, wie in Ayutthaya auch, dass dann irgendwann die Burmesen auf Luang Prabang anrückten und die Laoten sind dann geflohen aus Luang Prabang und haben den Smaragd-Buddha mit nach Vientiane genommen. Da haben sie die ganze Hauptstadt verlegt von Luang Prabang nach Vientiane und den Smaragd-Buddha haben sie mitgenommen, quasi auf der Flucht vor den Burmesen. Und dann von 1564 bis 1778, also 214 Jahre lang, war der Smaragd-Buddha, diese Statue, dann in Vientiane in Laos. Wie kam er jetzt nach Bangkok? Dazu müssen wir erst nochmal nach Ayutthaya springen. Letzte Episode waren wir ja in Ayutthaya, eines von mehreren Königreichen der Thai. Also wir hatten ja gerade auch schon vom König von Chiang Mai gehört. Das heißt, es gab halt in Thailand mehrere Königreiche, aber das von Ayutthaya war wohl schon so das mächtigste und größte, wie ich das verstanden habe. Und Belinda hatte ja erzählt in der letzten Episode, dass Ayutthaya 1767 von den Burmesen erobert wurde dann und zugrunde ging, zerstört wurde auch. Und ein wichtiger General im Krieg gegen Burma, also auf der thailändischen Seite, war ein gewisser Thaksin. Thaksin war kein Adliger, sondern ein Sohn von chinesischen Einwanderern. Das heißt, er war ein Bürgerlicher, aber er hat eine relativ steile politische Karriere hingelegt. Also er wurde zum Beispiel erst Vizegouverneur, dann Gouverneur von der Provinz Thak. Daher hat er auch seinen Namen Thaksin bekommen. Und im Krieg gegen Burma war er dann eben General. Er war allerdings relativ eigensinnig. Also er hatte jetzt zum Beispiel keinen Bock für jeden Mist, also zum Beispiel jeden Kanonenschuss oder so beim Palast, um Erlaubnis fragen zu müssen. Und außerdem hat er dann auch irgendwann erkannt, dass Ayutthaya ja wahrscheinlich nicht zu halten sein würde und aus diesen beiden Gründen keinen Bock mehr auf seine Befehlshaber und Aussichtslosigkeit der Lage erkannt, ist er dann abgehauen mit seinen Truppen. Das heißt, er durchbrach mit 1000 Mann den burmesischen Belagerungsring, der da eben um Ayutthaya angelegt worden war und zog dann nach Süden und hat dann dort nach und nach den thailändischen Küstenbereich erobert. Also teils hat er da die Gebiete von alten Provinzgouverneuren übernommen, teils auch von der burmesischen Besatzung, dort wo die Burmesen saßen. und hat sich dort dann ja quasi ein eigenes kleines Reich erobert. Schließlich hat er es sogar geschafft, Ayutthaya wieder zu befreien, hat dann aber trotzdem Ayutthaya nicht wieder aufbauen lassen, sondern Thonburi als neue Hauptstadt festgelegt. Also Thonburi, heute ein Stadtteil von Bangkok. Bei Ayutthaya war halt irgendwie alles zerstört, inklusive auch der Reisfelder ringsum. Außerdem war die Lage von Thonburi strategisch so ein bisschen günstiger und deswegen hat er offensichtlich keinen Sinn darin gesehen, zurück nach Ayutthaya zu gehen. Und im Dezember 1767 hat er sich dann zum neuen König von Thailand krönen lassen. Das war 9 Monate nach dem Fall Ayutthayas. Ein zeitgenössischer französischer Historiker hat dann beschrieben, dass sich Thaksin durchaus auch sehr um die Notleiden der Bevölkerung gekümmert hat, statt in Luxus zu leben. Und dass er daraus dann auch entsprechend so ein bisschen seine Herrschaft gerechtfertigte oder sie damit begründete, dass er sie darauf gründete. Gleichzeitig hat er aber auch kleinste Vergehen von seinen Untertanen mit drakonischen Strafen geahndet. Und ja, alles in allem muss man sagen, er saß nicht so super fest im Sattel. Also er hatte auch kaum Verbindungen zu mächtigen Familien. Wie gesagt, er war ja eher ein Bürgerlicher, kein Adliger. Und entsprechend ja, kaum Verbindungen, kaum Verbündete unter mächtigen Familien. Diese Familien waren dann also eher auch Konkurrenten als jetzt Unterstützer von Thaksin. Und das Problem daran ist, naja, wenn man mächtige Familien zum Feind hat, also das Problem daran ist, dass die halt eben mächtig sind. Allerdings hat er auch durchaus brillante Unterstützer, zum Beispiel einen gewissen Tong Duang. Tong Duang, der stammte von einer alteingesessenen Adelsfamilie aus Ayutthaya, war gut vernetzt, auch durch diverse Heiraten, unter anderem von ihm, also er selbst hat zum einen mal geheiratet, hatte auch ein paar Nebenfrauen, aber vor allem auch seine Geschwister haben irgendwie standesgemäß geheiratet, deswegen war er da irgendwie mit allen wichtigen Familien in Thailand gut verbandelt. Er war unter dem letzten Ayutthaya-König ebenso wie Thaksin auch Provinzgouverneur gewesen, aber hat sich dann eben nach der Niederlage von Ayutthaya Thaksin angeschlossen und wurde dann ein wichtiger Heerführer unter Thaksin. Thaksin, der führte nämlich da auch munter weiter Feldzüge durch, um sein Einflussgebiet zu vergrößern, unter anderem eben auch nach Vientiane. Und er hat es dann tatsächlich auch geschafft, nach kurzer Belagerung Vientiane 1778 einzunehmen. Und so ist er dann an den Smaragdbuddha gelangt und hat ihn nach Thonburi, also ins heutige Bangkok, gebracht. Zunächst wurde der Smaragdbuddha in Bangkok im Wat Arun, also im Arun-Tempel, untergebracht. Nachdem er da also Vientiane eingenommen hatte, wurde Tong Duang anschließend mit Kambodscha betraut. Das gehörte zwar auch schon irgendwie zu dem Reich von Thaksin, zu dem thailändischen Reich, aber da gab es halt immer mal wieder Aufstände und so. Und dann hat Thaksin eben Tong Duang nach Kambodscha geschickt, damit er dort für Ruhe und Ordnung sorgen würde und da dann auch so ein bisschen als Provinzgouverneur quasi mehr oder weniger tätig würde. Und während Tong Duang dann in Kambodscha war, wurde Thaksin, der sich ja zum König von Thailand hatte krönen lassen, der wurde so ein bisschen verrückt. Also zumindest mal Plükedemifu, wie es ein zeitgenössischer französischer Missionar ausgedrückt hatte, also mehr als halb verrückt. Er hat angefangen, exzessiv zu meditieren, er wollte zum Gott werden, er wollte durch die Luft fliegen wie die Götter. Und als dann 2 Mönche ihm auch bestätigt hatten, dass er die 1. Stufe auf dem Weg zur Erleuchtung erreicht habe, hat er sich bestätigt gefühlt, hat er sich dann auch als was Besseres gefühlt, als einfache Mönche, obwohl er eigentlich ein Laie war. Und obwohl er ein Laie war, hat er daraufhin dann auch die Mönche gezwungen, dass sie sich doch vor ihm zu verneigen haben, was absolut unüblich war. Also es verstieß eigentlich gegen jede Etikette, dass sich die Mönche vor einem Laien verneigen müssen, und sei es auch der König. Mönche müssen sich vor niemandem, also vor keinem Laien jedenfalls, verneigen. Und entsprechend hat dann auch der etablierte Klerus in Thailand sich geweigert, dieser Aufforderung Folge zu leisten, woraufhin dann Thaksin veranlasst hat, dass die Mönche ausgepeitscht wurden. Außerdem wurde Thaksin paranoid, wahrscheinlich auch nicht ganz zu Unrecht. Also ich hatte ja schon gesagt, dass er mächtige Feinde hatte. Jetzt kam quasi noch der mächtige Klerus dazu. Mittlerweile hat er ja mehr oder weniger alle mächtigen Gruppen gegen sich aufgebracht, auch durch diverse etwas umstrittene innenpolitische Entscheidungen. Und ja, irgendwann hat es den Leuten halt gereicht und sie haben dann Taksin abgesetzt und vor Gericht gestellt. Die Vorwürfe lauteten Misshandlung des obersten Mönches und Verurteilung von Untertanen ohne Gerichtsverfahren. Und ja, daraufhin, angesichts dieser Vorwürfe, wurde er dann zum Tode verurteilt. Es gibt widersprüchliche Quellen über die Art und Weise der Hinrichtung. Also entweder wurde er in einen Samtsack gehüllt und mit Sandelholzknüppeln erschlagen. So schreibt es auch ein Gesetz aus Thailand aus dem 15. Jahrhundert für die Hinrichtung von Königen vor. Eigentlich auch interessant, dass man dafür ein spezielles Gesetz gemeint hat zu brauchen. Aber es gibt auch Quellen, die sagen, er wurde nur einfach ganz profan enthauptet. Als jedenfalls Tong Duang, der ja eben da in Kambodscha versuchte, für Ordnung zu sorgen, davon hörte, ist er dann nach Thonburi geeilt. Und Tong Duang, hatte ich ja gesagt, war unter mächtigen Familien sehr gut vernetzt. Und ihm wurde dann auch der verwaiste Thron angeboten. Und er wurde 1782 gekrönt. Heute ist Tong Duang unter dem Königsnamen Rama I. bekannt. Er verlegte dann die Hauptstadt von Thonburi ans Ostufer des Chao Phraya. Also Thonburi lag am Westufer und Ratanakosin lag am Ostufer. Das ist dann die neue Hauptstadt, die er gegründet hatte. Beides heute Stadtteile von Bangkok, also Thonburi und Ratanakosin. Und in Ratanakosin hat er dann einen großen Palast errichtet. Den großen Palast, den wir jetzt eben hier auch besucht hatten. Inklusive auch dem Wat Phra Kaeo. Für den Smaragdbuddha. Der ist dann eben umgezogen vom Wat Arun in diesen Tempel innerhalb des großen Palastes. Rama I. war der erste König der sogenannten Chakri-Dynastie. Und diese Dynastie, die herrscht noch heute, also seit 2016, ist an der Macht Rama X. Und das ist der berühmte thailändische König, da, der überwiegend in Bayern am Starnberger See lebt. Gibt es durchaus auch ganz interessante Geschichten zu erzählen, aber das müsst ihr selber auf Wikipedia nachschauen, denn in Thailand gibt es doch recht drakonische Strafen auf Majestätsbeleidigung. Auch wirklich nur auf milde oder auf die geringste Kritik und deswegen lasse ich das jetzt. Wir sind ja noch ein bisschen hier und wollen auch noch ein bisschen hier bleiben. Und bevor ich mich jetzt verplapper, machen wir weiter mit unserem konkreten Besuch in dem Tempel und wie wir den so erlebt haben.
Ja, wir haben also auch das Wat Phra Kaeo besucht und dessen Tempelgelände. Das ist so circa 150 mal 150 Meter groß mit einer Tempelmauer, die ringsum verläuft. Und wenn man dann durch diese Tempelmauer eintritt, dann sieht man zunächst, dass da ein Wandgemälde ist, das sich an der Innenseite der Tempelmauer entlang zieht. Also wir sind da zunächst etwas dran entlang gelaufen, haben uns das angeschaut. Also es war eben so eine Art mystisches Wimmelbild irgendwie mit Landschaften, die so natürlich nicht genau in echt vorkommen würden und mit eben vielen kleinen Figuren, Tempeln drauf, Wohnhäusern, Palästen, Seen, Flüssen, Bergen, die da immer in demselben Stil draufgemalt waren. Und vermutlich hat das Ganze dann eben Ereignisse und Schlachten aus der Geschichte und der Mythologie Thailands gezeigt. Wobei wir nicht so ganz folgen konnten, also stand auch immer nur auf Thailändisch irgendwie ein kurzer Satz wahrscheinlich drunter. Und wir waren uns nicht ganz sicher, wer jetzt wen darstellen sollte und welche Figuren jetzt eigentlich die Guten waren in den einzelnen Szenen und welche eigentlich die Bösen waren. Zum Beispiel gab es Kämpfe zwischen was aussah wie Affen und anderen Wesen, die es in der Realität sicherlich nicht gibt und die wir aus unserer Kultur wahrscheinlich eher mit Dämonen klassifizieren würden, weiß jetzt nicht, wie die Thailänder das sehen würden oder mit welcher Seite die sich identifizieren würden. Also insgesamt aber auf jeden Fall sehr cool, diese Wandgemälde und eben ja sehr weitläufig. Also wir sind dann noch ein bisschen weiter dran entlang gelaufen und haben dann natürlich entsprechend auch viele kleine, recht absurde Details auch entdeckt. Ein paar Fotos haben wir auch gemacht davon und in die Galerie gestellt. Ja, und irgendwann haben wir uns dann gefragt, wann das Gemälde eigentlich aufhört und wann wir mal abbiegen müssen sollten zu den eigentlichen Tempeln. und haben dann festgestellt, dass das tatsächlich einmal komplett außenrum um den gesamten Tempel geht. Also vorhin habe ich gesagt, 150 Meter Kantenlänge. Das heißt, das ganze Gemälde ist circa 600 Meter lang, beziehungsweise breit, wenn man es einmal auseinanderziehen würde. Außerdem ist es so circa 2 Meter hoch, die ganze Wand hoch eben. Das heißt, da kommen wir auf knapp 2000 Quadratmeter Wimmelbild.
Also kein Wunder, dass wir Waldo da leider nicht finden konnten.
Genau. Wir sind auch einmal komplett außen rumgelaufen und haben uns das Ganze angeschaut. Ja, und dann sind wir aber abgebogen und haben uns dann das Innere ein bisschen mehr angeschaut. Da gibt es dann eben verschiedene Tempelhallen und Chedis. Und alles bedeckt mit wahnsinnig viel Gold und Glitzer und Prunk. Also jede Säule des Tempels ist irgendwie golden und mit Millionen von Edelsteinen und kleinen Spiegeln auch bestückt. Also keine Ahnung, ich glaube nicht, dass das alles echt Gold ist. Das könnten sich dann selbst die Thailänder wahrscheinlich nicht leisten, also das thailändische Königshaus. Vielleicht ist alles auch nur Plastik oder sonst irgendwas, aber es wirkt jedenfalls wie Gold und Edelsteine vom Aussehen her, also blitzeblank auch alles, sauber geputzt. Und auch die Außenfassaden teilweise aus Gold, wobei da dann das Gold auch noch zu sehr filigranen Reliefs geformt ist. Also sehr schön gemacht, sehr detailgetreu auch gemacht und ja, ganz schöne Dichte an Prunk, die wir da gesehen haben, ganz schön außergewöhnlich. Weiß nicht, ob wir sowas vorher schon mal gesehen haben auf dieser Reise oder überhaupt auch.
Ja, also kann ich mich auch nicht erinnern. Also das war wirklich so viel Gold und Glitzer und Glamour. Wahnsinn, also wirklich schon echt einzigartig. Und also ich hatte da schon hohe Erwartungen, aber anders als bei Ayutthaya wurden die hier fast noch übertroffen, würde ich sagen. Also das war wirklich echt einzigartig. Eindrücklich. Und ja, eine von den Tempelhallen innerhalb dieser Tempelmauer war dann eben der Tempel oder die Halle, das Haus des Smaragdbuddhas. Da konnte man dann reingehen und der sitzt dann im Schneidersitz auf so einem hohen Thron hoch oben in dieser Halle, auf so einem Turm quasi, hat man ihn hoch oben drauf gesetzt. Und ja, letztlich ist er nur 66 cm groß. Also ist so ein bisschen die Mona Lisa unter den Buddha-Statuen. Deutlich kleiner, als man es vielleicht von ihrer Bedeutung her ableiten würde. Genau, sitzt da also im Schneidersitz so eine kleine Buddha-Statue oben auf diesem Turm. Ist tatsächlich nicht aus Smaragd gefertigt, wie der Name vermuten lässt, sondern eher aus Jade oder Jaspis, habe ich verschiedene Quellen gefunden, aber es ist beides halt ein Edelgestein im Prinzip. Und ja, der Smaragdbuddha gilt eben heutzutage als spiritueller Wächter Thailands. Wenn es dem Buddha gut geht, dann geht es auch Thailand gut. Und er soll eben Thailand vor Feinden, Katastrophen, vor Unheil schützen. Der Smaragdbuddha, der hat 3 verschiedene goldene Gewänder und er wird dann entsprechend 3-mal im Jahr umgezogen. Also eigentlich ist es, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, auch die Aufgabe des Königs, dass er ja immer passend zur Jahreszeit dem Buddha das passende Gewand angibt. Wobei wahrscheinlich jetzt, wo der König die meiste Zeit in Bayern lebt, habe ich auch gelesen, dass teilweise auch irgendwie ein Stellvertreter des Königs durchaus auch tun kann. Wir haben jetzt entsprechend das Gewand der Heißzeit gesehen.
Ja, auf dem Bild habe ich auch sein Wintergewand gesehen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er das hier in Thailand überhaupt irgendwann mal nötig hätte, so ein dickes Gewand. Wenn man durch den Tempel dann durch ist, dann kommt man auf den weltlichen Teil des Palastgeländes. Aber alles, was man dort sieht, ist so ein bisschen langweilig, wenn man gerade aus dem Wat Phra Kai kommt. Also vor allem, weil man da auch nirgends mehr rein konnte, als wir jetzt da waren. Und dann sieht man von außen da so ein bisschen Palästchen. Da ist dann wieder ein Porträt vom König drauf und ist schon schick und schmucke gemacht. Aber eigentlich geht es bei der Sache schon hauptsächlich um den Tempel und durch den Rest ist man dann halt in ein paar wenigen Minuten durchgelaufen.
Nach 3 Ruhetagen in Bangkok mussten wir dann wieder aus der Stadt rausfahren, nach Süden diesmal. Das waren dann nochmal 30 Kilometer oder so durch die Stadt, bis wir den Stadtrand erreicht hatten. Und dann ging es kurz darauf auf die Malaiische Halbinsel drauf. Also die Malaiische Halbinsel, das ist diese rund 1500 Kilometer lange, also Luftlinie, 1500 Kilometer lange Halbinsel, die so quasi von Bangkok bis Singapur reicht, wobei Bangkok selbst noch nicht ganz auf der Halbinsel drauf liegt und Singapur genau genommen auch nicht Teil der Halbinsel ist, weil Singapur ja quasi eine vorgelagerte Insel ist. Aber ja, alles, was zwischen Bangkok und Singapur liegt, kann man sagen, ist quasi Teil dieser malaiischen Halbinsel. Ist so vergleichbar, diese 1500 Kilometer von der Entfernung ist ungefähr vergleichbar mit der Strecke, mit der Luftlinienstrecke von Hamburg nach Neapel, so dass man sich das im europäischen, heimischen Kontext so ein bisschen vorstellen kann.
Und analog nehmen wir diese Podcast-Episode dann so auf der Höhe von Stuttgart auf, also so circa ein Drittel der Länge der Halbinsel haben wir schon hinter uns, Luftlinie. Und bisher sind wir auch nur entlang der Ostküste der Halbinsel gefahren, das heißt eben am Golf von Thailand entlang, der zum Pazifik gehört. Denn hier im Norden der Halbinsel, da könnte man auch gar nicht an der Westküste lang fahren, also dort wäre dann Indischer Ozean bzw. die Andamanensee. Denn die Westküste, die gehört eben zu Myanmar und aufgrund des Bürgerkriegs in Myanmar ist es da im Moment schwierig zu reisen oder überhaupt eben reinzukommen. Aber dort, wo wir jetzt sind, also hier, wo wir den Podcast aufnehmen, da hört dann tatsächlich Myanmar an der Westküste auf und beide Küsten gehören dann ab sofort zu Thailand. Und tatsächlich planen wir auch demnächst die Küste zu wechseln. Das könnt ihr dann in der nächsten Episode nachhören, ob das geklappt hat und wie es dann an der anderen Küste aussieht. Jetzt berichten wir aber erstmal über die 800 Kilometer Fahrstrecke, die wir eben in den letzten 11 Fahrtagen an der Ostküste zurückgelegt haben.
Ja, und während der ersten anderthalb Tage, sag ich mal, also nachdem wir in Bangkok, im Zentrum von Bangkok gestartet sind, da sind wir auch nicht so wirklich ans Meer rangekommen, haben das Meer eigentlich gar nicht so richtig gesehen. Da lagen zwischen unserer Straße und dem Meer immer mehrere Kilometer an Fischzuchtteichen oder Schrimpzuchtteichen oder teilweise dann später auch Meersalinen, also wo Meerwasser in so, ja, im Prinzip auch wieder in Teiche geleitet wird und dann verdunstet wird, um dann das Meersalz zu gewinnen, zur Salzgewinnung. Das war jetzt alles nicht so wahnsinnig schön und spannend, aber eine Sache war ganz interessant, an der wir vorbeigekommen sind, und zwar an einem Stadtpark, der zu Ehren von Chang und Eng Bunker dort errichtet worden ist. Und zwar in der Heimatstadt dieser beiden Zwillingsbrüder. Die sind hier geboren worden 1811, Chang und Eng Bunker, und wurden dann mit 18 Jahren von einem britischen Kaufmann und einem US-amerikanischen Admiral entdeckt und für eine Tournee nach Großbritannien und in die USA gebracht. Jetzt natürlich die Frage, warum hat man das gemacht? Was war das Besondere an ihnen? Chang und Eng Bunker waren verbundene Zwillinge, also siamesische Zwillinge, die siamesischen Zwillinge, um genau zu sein. Also das heißt, die siamesischen Zwillinge, auf die der Begriff siamesische Zwillinge zurückgeht, denn Thailand hieß damals ja noch Siam. Chang und Eng Bunker, die waren seitlich am Bauch miteinander verbunden und dann wurden sie da eben von den Briten und dem Amerikaner, die haben dann so eine Tournee organisiert und dann mussten sie halt da irgendwie als Schausteller in Amerika und in Großbritannien auftreten, haben dann aber danach, nach irgendwie 2 Jahren, nachdem sie 2 Jahren da auf dieser Tournee waren, haben sie dann ihr Geschäft selbst in die Hand genommen und waren dann einfach selbstständige Entertainer. Also standen immer noch auf der Bühne und haben sich zur Schau gestellt, aber mussten zumindest nicht mehr so viel Geld davon an irgendwelche Chefs oder so abgeben, sondern konnten das quasi selbst alles organisieren. Und sie haben dann von dort an auch vor allem in den USA gelebt, haben mit 32 Jahren 2 Schwestern geheiratet. Also Chang hat Adelaide Yates geheiratet und Eng hat Sarah Yates geheiratet. Oder umgekehrt, weiß ich jetzt gerade gar nicht so genau. Jedenfalls hatten sie insgesamt auch 21 Kinder. Da fragt man sich ja schon auch ein bisschen, wie das so funktioniert haben soll. Also jedenfalls Frauen und Kinder später dann haben dann in getrennten Haushalten gelebt. Also Adelaide und Sarah haben in verschiedenen Haushalten gelebt mit ihren Kindern. Und die Brüder, Chang und Eng, die haben alle 3 Tage wohl die Haushalte gewechselt, sodass sie dann halt alle 3 Tage bei Adelaide waren und dann wieder 3 Tage bei Sarah. 1874 sind sie gestorben, Chang und Eng Bunker. Im Alter von 62 Jahren, nachdem Chang einen Schlaganfall erlitten hatte Und jetzt hier in ihrer Heimatstadt in Thailand werden sie eben mit einem kleinen Stadtpark und auch mit einer Statue geehrt. Und so habe ich gelernt, warum man siamesische Zwillinge nennt. Denn trotz dieses offensichtlichen Zusammenhangs zwischen siamesischen Zwillingen und Siam ist mir bisher nie so richtig da aufgefallen, dass es da auch einen Zusammenhang geben könnte mit dem Land Thailand. Und ja, gibt's aber. Kommt von Chang und Eng Banka.
Ja, kurz nach dem Park am Abend des zweiten Tages kam er der Küste dann endlich ein bisschen näher. Wie man in dem Einspieler hören kann, den wir vor Ort aufgenommen haben.
Wir sind wieder am Meer angekommen. Wir sind wieder am Meer und sitzen jetzt hier am Strand am Golf von Thailand. Also wir haben jetzt ja im Prinzip ein bisschen mehr als einen Monat gebraucht, um von Da Nang / Hoi An, das ja quasi so ganz am südlichen Bereich des Golf von Tonkin liegt, einmal quer die indochinesische Halbinsel zu durchqueren. Also die indochinesische Halbinsel ist quasi der Südzipfel von Vietnam und Kambodscha und so, dieser Bauch, der da raussteckt, und den haben wir quasi abgeschnitten und sind nicht an der Küste entlang gefahren, sondern sind einfach auf direktem Weg von Hoi An einmal quer durch in einer geraden Linie nach Bangkok an den Golf von Thailand gefahren, also vom Golf von Tonkin an den Golf von Thailand durchs Hinterland. Und ja, haben dafür eben einen guten Monat gebraucht. Und jetzt hat es jetzt auch nochmal irgendwie 2 Tage gedauert, nachdem wir aus Bangkok rausgefahren sind, dass wir jetzt tatsächlich auch das Meer wieder sehen, weil die Straße halt, an sich sind wir relativ die ganze Zeit parallel zur Küste gefahren, aber halt die Straße ist halt nie so direkt am Meer entlang geführt, sondern immer so ein paar Kilometer dahinter, und es gab auch nie wirklich Strände da. Aber jetzt ist das, glaube ich, so einer der ersten Strände, wenn man da von Bangkok nach Süden fährt, und war ein Ayoverlander-Platz hier. Den haben wir uns dann gleich mal gekrallt, um hier jetzt eben unser Zelt aufzustellen. Und hier ist jetzt auch niemand. Wir sind ganz alleine und sind so ein paar Palmen, so ein bisschen abseits vom Meer stehen so ein paar Palmen. Da haben wir jetzt unser Zelt drunter aufgestellt. Und ich meine, ja, Thailand ist halt unter Radreisenden nicht nur für seine guten Straßen und seine rücksichtsvollen Autofahrer bekannt, sondern schon auch durchaus ein bisschen für die Wildcamping-Möglichkeiten an einsamen Stränden, würde ich sagen. Und das hoffe ich, dass wir das jetzt nicht nur heute, sondern auch in den nächsten Tagen und Wochen noch häufiger so genießen und erfahren können. Und eben, es ist hier wirklich ganz toll, die Palmen, wo wir jetzt das Zelt drunter aufgestellt haben, wenn man dann Richtung Meer läuft. Vor, als dann die Sonne untergegangen ist, ist die quasi vom Meer aus hinter den Palmen dann untergegangen. Und es stehen halt so einfach so ein paar Reihen Palmen, die sich dann ganz schön dunkel als Silhouette vor dem gelben Himmel, der von der untergehenden Sonne gelb angestrahlt wurde, abgehoben haben. Gleichzeitig ist auf der anderen Seite, also über dem Meer, der Mond aufgegangen. Und wir sind auch ins Wasser, quasi als es schon dunkel war, als die Sonne dann schon untergegangen war und der Mond dann aufgegangen ist. Und es ist Vollmond, fast zumindest. Und dann hat der Mond halt auch das Wasser direkt unterhalb vom Mond halt auch in so ein gelbes Licht getaucht, was so gefunkelt hat und so. Alles dunkel, nur der Mond als runde Scheibe am Himmel und ein Streifen von gelbem Licht auf dem Meer als Reflexion des Mondes. Das war schon sehr romantisch, da nochmal ins Wasser zu gehen, dann im Dunkeln. Ich meine, das Wasser hat laut Windy unserer Wetter-App 30 Grad, also das ist zum Abkühlen kaum geeignet.
Ja, zum Aufwärmen. Also wenn man nass ist und dann wieder rausgeht und dann brennt die Sonne ja nicht mehr, ist ja schon untergegangen, und dann kommt so eine Brise Wind, dann ist es schon kühl, dann will man fast wieder zurück ins Wasser, um sich aufzuwärmen.
Also es ist wirklich wie in der Badewanne im Prinzip, oder? Du gehst da rein und es ist warm und du gehst raus und dann ist es leicht kühl mit der Brise, aber also es ist im Prinzip wirklich wie eine Badewanne im Prinzip. Ja, und außerdem, ich meine, wir sitzen jetzt hier noch vorm Zelt, der Mond mittlerweile hoch oben am Himmel. Und es ist jetzt, was ist jetzt, 8:30 oder so? Und es sind kaum Moskitos hier. Und ich meine, wir hatten ja in Vietnam irgendwann mal erzählt, dass wir da noch nie Moskitos haben und die ganze Zeit darauf gewartet haben, bis endlich mal die Moskitos kommen oder befürchtet haben, dass die bald kommen werden. Und jetzt in Thailand hatten wir schon fast immer eigentlich Moskitos abends. Auch in Laos und Kambodscha schon.
Nicht zu knapp auch.
Ja, sodass man halt eben schon ins Zelt musste, jedenfalls sobald es dann halt dunkel wurde und die Moskitos rausgekommen sind. Aber hier jetzt am Strand geht's.
Ja, also ein paar sind schon unterwegs, aber wenn man ganz vorne sitzt, wo keine Bäume mehr sind und dann noch ein bisschen Wind durchzieht, dann da kann man es aushalten.
Wie war denn deine Premiere mit der Hängematte? Wie ist die verlaufen?
Ja, hat funktioniert. Der Knoten ist erstaunlich einfach zu machen. Das Problem ist nur, dass die Palmen hier ganz unten alle so einen dicken Stamm haben und deswegen konnte ich nur an einer Stelle, wo so ein paar kleinere Palmen sind, die dann einen dünneren Stamm haben, die Seile drum bekommen und sie dann aufhängen. Ist nicht gerissen, ich konnte mich auch reinlegen und so, war schon ganz nett. Aber ein paar bessere Bäume würde ich mir für die zukünftigen Strände dann doch wünschen. Bisschen dünnere, sodass ich ein bisschen mehr Platzauswahl habe. Ja, und das war nur der Auftakt bezüglich des Zeltens am Strand. Danach haben wir eigentlich fast jede Nacht an irgendeinem einsamen Strand gezeltet, den wir uns rausgesucht haben. Eigentlich waren alle unsere Tage am Golf von Thailand relativ ähnlich. Also sind morgens so zwischen 5, 5.30 Uhr aufgestanden. Denn die Sonne geht über dem Meer auf, und zwar im Osten. Und unser Zelt steht bei der aufgehenden Sonne entsprechend nicht mehr im Schatten. Wir stehen schließlich direkt am Strand und die Bäume haben wir meistens hinter uns, sodass wir abends oder nachmittags Schatten hatten. Dann haben wir unser Zeug zusammengepackt, nochmal teilweise, wie am Abend zuvor auch schon, ins Meer gesprungen. Dann frühstücken wir und um 8 Uhr ungefähr sind wir dann so grob losgefahren. Mal ein bisschen früher, wenn es heißer war, mal ein bisschen später, wenn es bewölkter war oder wir K.O. waren, je nachdem.
Ja, die Straßen da, die führen nur teilweise direkt am Meer entlang, muss man sagen. Wenn sie am Meer entlang führen, dann meist eher so ein bisschen an touristischeren Stränden, wo die Straße dann direkt hinterm Strand liegt, am Strand entlang führt und auf der anderen Straßenseite dann aber Hotels und Restaurants stehen. Ansonsten verlaufen die Straßen eher leicht versetzt im Hinterland. Das ist eigentlich der überwiegende Fall. Die meisten Kilometer haben wir nicht direkt am Meer oder mit Sicht aufs Meer zurücklegen können, sondern sind dann eher halt so durch kleine Dörfer gefahren, vorbei an Feldern oder Plantagen. Alles ziemlich flach. Die einzigen größeren Anstiege oder die größten Anstiege, die wir da eigentlich hatten, waren eigentlich immer die Brücken über die Eisenbahnstrecke. Also es gibt halt auch eine Eisenbahnverbindung von Bangkok entlang dieser malaiischen Halbinsel nach Süden. Und da die halt so mehr oder weniger parallel dazu unseren Straßen verlief, musste man da immer mal wieder rüber wechseln. Und aus irgendeinem Grund haben sie die ganzen Bahnübergänge durch Brücken ersetzt, selbst dort, wo echt nicht viel Autoverkehr ist und viel Züge kommen auch nicht. Das heißt, weder der Zug, gut, der muss sowieso nicht warten, aber auch die Autos, da hätte sich jetzt kein Stau gebildet. Trotzdem, mit dem Fahrrad ist dann halt ein bisschen doof, wenn man immer, ja, musste man halt immer die Brücken hoch und auf der anderen Seite wieder runterfahren. Naja, war so, immerhin können wir so ein bisschen unsere Beine fit halten für die Berge, die eines Tages sicherlich auch mal wiederkommen werden. Generell gilt aber halt so für die Strecke jetzt hier seit Bangkok, dass es landschaftlich eher langweilig ist. Ich weiß nicht, ob langweilig übertrieben ist, aber jedenfalls ist es jetzt echt nicht so besonders spektakulär. Also wir haben es ja gesagt, Felder, Plantagen, kleine Dörfer. Also, naja, von der Straße aus ist jetzt sicherlich nicht das Highlight dieser Tour, aber halt dort, wo die Straße dann nicht direkt am Meer verläuft, dort liegen dann häufig völlig einsame Strände, wenn man denn mal zum Meer dann hinfährt. Also man muss halt nur eine der vielen kleinen Feldwege nehmen, die von der Hauptstraße als Sackgassen in Richtung Meer abgehen, dort dann reinfahren und dann findet man halt dort oft Strände vor, die wir dann ganz für uns alleine haben.
Genau, also man kann das auch vorher auf Satellitenbildern von Google zum Beispiel überprüfen, ob da auch kein Haus dann irgendwie immer steht und sonst was, sodass da einfach einsamer Strand auf jeden Fall ist. Aber dann hat man da schon relativ gute Chancen, dass wenn man da irgendwo reingeht, dass es dann tatsächlich auch passt. Und ja, wenn man da an dem Strand ist, dann sieht man zwar in der Ferne am Strand, also wenn man nach links oder nach rechts entlang des Strandes schaut, ein paar Fischer, die ihre Boote irgendwie klar machen, oder spaziert auch jetzt mal direkt vorne am Strand ein Local vorbei. Aber ja, das passiert dann nicht so häufig oder es ist weit genug weg. Gerade die Fischerbötchen, die halt dann draußen auf dem Meer rumschippern, die sind ja weit genug weg, sodass man eigentlich trotzdem für sich ist. Und teilweise sogar, zumindest wenn es dann auch noch dunkel genug wird abends oder so, kann man sich es dann auch sparen, seine Klamotten salzig nass zu machen, auch den Bikini. Beziehungsweise bei dir ist ja vor allem das Problem, dass du keine Badehose mehr hast.
Ja, aber da halt hier so wenig los ist, brauche ich die auch gar nicht, um hier ins Wasser zu gehen. Und dann muss man auch nachher nichts trocknen lassen und so. Und es ist sowieso eigentlich viel angenehmer. Ja, das ist schon toll. Und ja, so haben wir jetzt halt echt fast jeden Abend hier an einem leeren Strand gezeltet und sind fast jeden Abend und dann, je nachdem, am Morgen nochmal ins Meer gesprungen. Und das war schon echt grandios. Also ich meine, das hatten wir jetzt so in dieser Konstanz noch nicht in dieser Form auf dieser Tour. Und ja, immer recht perfekte Sandstrände und so. Natürlich gibt es auch Müll ab und zu an den Stränden. Also es gibt wahrscheinlich heutzutage keine Strände mehr, die nicht jeden Tag sauber gemacht werden, explizit, wo nicht auch mal irgendwie Plastikmüll oder so rumliegt. Aber an den meisten Stränden, muss man sagen, hielt sich doch einigermaßen in Grenzen, haben war nicht so schlimm, wie man es hätte irgendwie befürchten können oder wie wir es auch schon gesehen haben.
Ja, lange nicht so schlimm wie in Nordvietnam da. Also es gab hier teilweise Strände, da war fast gar kein Müll. Habe ich gedacht, ob sie es da irgendwie aufgeräumt hatten, weil in der Nähe irgendwelche Resorts sind oder so. Also das war schon sehr angenehm. Ja, und auch wenn man eben nicht ins Wasser geht, ist es auch angenehm, jetzt mit meiner Hängematte sich da hinzuhängen und da einfach gemütlich hin und her zu schaukeln. Auch wenn dazu natürlich immer die Bäume passen müssen. Ansonsten, was das Wasser angeht, meistens ist hier an den Stränden das Wasser recht seicht. Also der Strand geht relativ flach rein. Also da muss man schon so 50 Meter reingehen, bis das Wasser dann ja selbst mir an die Brust reicht. Und dadurch gibt es halt auch kaum Wellen, weil das Wasser halt sehr flach nur bricht. Einmal aber, das war Tourtag 1020, hatten wir einen steileren Strand tatsächlich und dort sind dann die Wellen auch ein bisschen stärker gebrochen, weil es halt plötzlich der Strand hochging dann. Das heißt, die Wellen brechen wahrscheinlich recht plötzlich und dadurch ja, hattest du auch mal ein bisschen was Brauchbares, um zu planschen, weil dir das mehr Spaß macht.
Ja, das war echt super. Das war echt ganz cool. Da konnte man wirklich, ist man 2-3 Meter reingegangen und dann konnte man schon fast gar nicht mehr stehen. War fast schon ein bisschen zu steil, weil man dann, wenn sich die Wellen gebrochen haben, haben sie einen direkt immer auf den Sand vom Strand geschleudert und nicht noch ein bisschen in dämpfendes, seichtes Wasser, sondern man ist wirklich dann direkt auf den Strand geschleudert worden. Aber ja, es war trotzdem gar nicht. Ich meine, Sand ist ja auch nicht so hart. Das war dann schon auch irgendwie erträglich. Es war dann halt auch echt so, dass wir da mit dem Zelt, dadurch, dass der Strand so steil war, war er natürlich auch nicht so arg lang. Und wir standen halt wirklich mit dem Zelt wenige Meter wirklich vom Meer entfernt, sodass es dann nachts mit den Wellen, es war halt auch windig an dem Abend und so, war es dann fast ein bisschen laut, um gescheit schlafen zu können, weil man doch so nah am Meer dran war. Aber naja, ich meine, das ist Jammern auf hohem Niveau. Ne? Wir wollen uns mal nicht beschweren.
Ja, es war eher der Mond, der noch so ein bisschen störend war, fand ich, weil der die ganze Nacht da war und super hell war. Aber ja, man konnte trotzdem ganz gut schlafen, denn neben Baden und schönen Fotos hatte das Zelten am Meer eben noch den Vorteil, es war wieder windiger. Hatten wir ja schon angekündigt, dass wir uns das erhoffen, dass es am Meer windiger war. Und ja, tatsächlich war es so. Und das ist natürlich ein krasser Kontrast zum Rest der Tour eigentlich, gerade in Zentralasien, Mongolei und so. Da konnte es ja eigentlich nie schaden, windgeschützt zu zelten. Ja, manchmal war es sogar ein wichtiges Kriterium bei der Zeltplatzsuche, gerade in den Wüsten, dass man ein bisschen Windschutz hatte. Und jetzt hier eben, seit es nachts über 25 Grad warm ist, und zwar jede Nacht, ja, da ist das Ziel halt umgekehrt. Nämlich, man möchte um jeden Preis Windschutz vermeiden und möglichst, könnte der Baum da im Weg stehen, wenn der Wind später dreht und so, muss man sich immer ein Plätzchen suchen, wo man möglichst keinerlei Windschutz hat. Und ja, Strände sind dafür normalerweise ganz gut geeignet, weil der Wind meistens vom Meer her weht oder wenn nicht, kann man sich eben gerade dorthin stellen, wo kein Baum in der anderen Richtung ist. Einziges Problem ist, dass auch am Strand eben der Wind nachts meistens nachlässt. Was eben früher dann ein Segen war, dass der Wind nachgelassen hat, das ist jetzt so ein bisschen zum Fluch geworden. Nämlich sobald dann eben die Sonne untergeht, dann kommen auch meistens die Moskitos raus und zwar in großen Mengen, sodass auch lange dünne Hosen nicht mehr viel nützen und dann muss man ins Zelt und wenn dann der Wind aufhört, dann staut sich doch die Wärme auch ein bisschen im Zelt und das Schwitzen im Zelt, das nimmt auch damit kein Ende, dass wir jetzt am Strand sind. Also auch da muss man immer noch aufpassen. Wenn wir auch Glück hatten, also 2-3 Mal gab es so ein abendliches Gewitter, hat nicht unbedingt geregnet, aber sind halt früh Wolken aufgezogen, sodass sich der Sand unten auch abkühlen konnte schon mal und die Temperatur allgemein ein bisschen früher runtergegangen ist und nicht halt erst 2 Uhr nachts, sodass es eigentlich genug abgekühlt war, dass man im Zelt nicht mehr schwitzen musste und dazu war man ja vorher noch abgekühlt, gebadet durchs Wasser. Außerdem etwas, was uns das Leben ein bisschen erleichtert hat, zumindest für 1 bis 2 Stunden am Abend. Wir haben jetzt einen Akku-Handventilator, den haben wir uns auch in Bangkok zugelegt. Ja, das ist so ein ganz kleiner Mini-Ventilator, also so 10 cm Durchmesser von der Ventilatorfläche. Kann man eigentlich nur einen von uns gleichzeitig kühlen so richtig, also man muss schon recht nah rangehen und das Ding lädt halt stundenlang. Und dann hält es so 2 Stunden, glaube ich, im Zelt, wenn man ihn anhat die ganze Zeit. Aber es hilft schon, so ein bisschen Wind zu haben, wenn dann der Wind doch nachgelassen hat.
Es gibt in Thailand tatsächlich auch erstaunlich viele richtige Campingplätze, also für die man dann auch bezahlen muss und wo man dann auch Facilities hat und so weiter. Also die sind häufig an die Nationalparks in Thailand angegliedert, wobei jetzt nicht jeder Nationalpark in Thailand so groß wie der Khao Yai Nationalpark ist, über den wir ja in der letzten Episode ausführlich berichtet hatten. Ich habe eher so ein bisschen den Eindruck, wenn es hier irgendwo einen Hügel mit 3 Bäumen Urwald drauf gibt, dann macht Thailand dann einen Nationalpark draus. Aber immerhin gibt es dann dort eben auch einen günstigen Campingplatz mit Toiletten und mit Dusche. Also der kostet dann so, weiß ich nicht, 30 oder 60 Baht pro Person. Das sind so 1-2 Euro pro Person und Nacht. Je nachdem, wenn man Pech hat, muss man auch den Nationalpark-Eintritt selber zahlen. Dann kostet es auch mal 100, 200 Baht, also 5 bis 10 Euro. Kommt immer so ein bisschen drauf an. Aber das Hauptproblem für uns war eigentlich eher, dass die Dinger halt häufig nicht direkt am Meer liegen, sondern halt eher so ein bisschen im Landesinneren, dort wo halt der Nationalpark ist. Das heißt, man hat dort auch nicht so wirklich Wind. Und selbst wenn sie halt dann doch auch mal am Meer liegen, was wir auch mal hatten, dann hat man dort halt den Strand nicht für sich allein, weil man ist dort dann halt nicht der Einzige, der dort zeltet, sondern auch ganz viele Locals machen dort dann tatsächlich Urlaub. Jedenfalls haben wir das einmal gemacht und da war es so, da war auch ein bisschen Feiertag, vielleicht lag es auch daran, weiß ich nicht genau, aber jedenfalls haben wir daraus dann so ein bisschen mitgenommen. Es war da nicht so schön vom Strand her, wir waren nicht alleine und irgendwie hat es uns beim Wildzelten besser gefallen, mir vor allem vielleicht.
Ja, ich schätze ja den Vorteil der Campingplätze, dass man auch da Duschen und Toiletten hat, gerade wenn man eben verschwitzt ist vom ganzen Tag und dann im Meer schwimmen ist ja auch noch recht salzig, also man kann sich damit nicht komplett sauber machen, also man klebt immer noch schon allein vom Salz danach. Aber wir haben einen guten Kompromiss gefunden, nämlich zum Duschen sind wir dann ab und zu vorher, bevor wir zu unserem Zeltplatz, unserem vermeintlichen aufgemacht haben, noch an einer Tankstelle vorbeigefahren. Also wir haben ja in der letzten Episode schon erzählt, in Thailand gibt es wieder Tankstellen mit Toiletten, sauberen und ja, wie kann man sagen?
Teilweise auch richtigen Duschen. Sie haben nicht nur die Toilettenbrause, mit denen man duschen kann. Wir hatten teilweise auch Tankstellen, die hatten tatsächlich Duschkabinen, die man einfach nutzen konnte. Kostenlos.
Genau, und da kann man dann eben mit Seife duschen, was einen schon mal ein bisschen sauberer macht. Und ansonsten konnten wir dort oder halt dann woanders bei irgendeinem Wasserhahn den 10 Liter Ort-Diebwassersack auffüllen, den wir auch immer dabei haben, um dann eben am Meer nach dem Baden im Meer das salzige Meerwasser nochmal abzuspülen und dann komplett sauber zu sein, in der Hoffnung, dass wir danach im Zelt nicht wieder gleich anfangen zu schwitzen. Beziehungsweise dann hätten wir auch genug Nutzwasser, um uns vielleicht irgendwas nass zu machen und wieder im Zelt auch ein bisschen durch, weiß ich nicht, ein kühles Stück Stoff abzukühlen.
Und würdest du jetzt für dich sagen, ist das jetzt für dich ein Kompromiss, dass du sagst, na gut, dann gehen wir halt Wildzelten, aber dann schleppst du wenigstens die 10 Kilo Wasser im Ortliebsack auch vom letzten Wasserhahn bis zum Strand? Oder würdest du eher sagen, ja nee, eigentlich ist das ideal, das ist nämlich das Beste aus beiden Welten?
Es ist schon ein bisschen das Beste aus beiden Welten, denn die Campingplätze hatten den Nachteil, dass deren Duschen immer mit Moskitos bevölkert waren. Und wenn man halt den Ortliebsaug an irgendeine Palme hängt und das dann als Dusche benutzt, hat man dann normalerweise nicht so viele Mücken, die einen dann durchstechen, während man duscht. Also auch ein weiterer Vorteil durch die Kombination dieser beiden Welten.
Also wenn man es halt rechtzeitig macht, ne? Wenn die Sonne schon untergegangen ist, hast du dann auch die Mücken. Das war ja durchaus auch das Problem, was wir ein, zweimal hatten. Aber wenn man es rechtzeitig macht, bevor die Sonne untergeht, dann funktioniert das ganz gut. Ja. Man merkt, wir mussten ein bisschen lernen. Beim ersten ein, zweimal hatten wir nämlich noch keinen Ortliebsack am Strand dabei. Das haben wir dann erst angefangen und da musste man ein bisschen lernen, dass man rechtzeitig duscht, bevor die Moskitos kommen und so. Aber dadurch, dass wir jetzt halt, was weiß ich, wie viel Mal auch schön einmal nach dem anderen am Strand zelten konnten, hatten wir halt auch die Gelegenheit, von Mal zu Mal dazuzulernen.
Ja, und man sieht vielleicht auch, dass ich hier nach dieser langen Radreise auch nicht jede Nacht verschwitzt im Zelt liegen will, zumindest ich für meinen Teil, und gerne den Luxus habe, mich noch abduschen zu können, selbst als Fahrradreisender. Kann man sich also diesen Luxus aber auch gönnen. Ja, ein Grund für die Hitze, die uns zum Baden und Duschen zwingt, tägliches Baden und Duschen, ist eben, dass wir an Tourtag 1021 die Sonnenbahn unterquert haben. Das bedeutet, wir haben den Punkt erreicht, wo die Sonne im Zenit steht. Das heißt, genau senkrecht über der Erdoberfläche über uns steht, also 90 Grad über uns steht. So stark brennt, wie sie nur brennen kann, wenn man sich irgendwo auf der Erdoberfläche befindet. Die Sonne, die wandert ja eben jährlich zwischen den Wendekreisen hin und her. Und zur Frühlingssonnenwende steht die Sonne ja genau über dem Äquator. Und jetzt haben wir eben Frühling auf der Nordhalbkugel. Und da wandert nach dem 21. März der Punkt, wo die Sonne im Zenit steht, eben vom Äquator zum nördlichen Wendekreis. Und am 21. Juni, also Sommersonnenwende, wird die Sonne dann am nördlichen Wendekreis genau im Zenit stehen. Und ja, wir sind jetzt zwischendrin und wir sind halt zwischendrin nach Süden gefahren. Und hier jetzt an Tag 1021 war das, da ist uns dieser Punkt begegnet. Da stand die Sonne eben genau über uns. Also bislang, seit der Mongolei eigentlich, sind wir ja straight nach Süden gefahren. Da sind wir also der Sonne entgegengefahren. Und dann haben wir diesen Punkt überquert und jetzt, ja, jetzt fahren wir der Sonne wieder davon. Das bedeutet, fortan oder seit diesem Tag befindet sich die Sonne für uns immer im Norden, im Süden ist sie nie zu sehen. Und damit ganz anders als bisher auf der gesamten Tour. Irgendwie war das für mich schon auch so ein Meilenstein oder was ja, fällt einem vielleicht nicht so auf, irgendwie, wenn man so rumfährt und so, aber wenn man es dann sich mal anschaut oder sich überlegt, ist es schon auch irgendwie was Besonderes, finde ich. Zumindest mal für Astronomie Interessierte vielleicht.
Ja, und ich meine, jetzt aktuell wirkt sich das natürlich jetzt noch nicht so sehr aus, weil die Sonne halt quasi senkrecht zu uns steht. Aber wenn wir halt irgendwann in Richtung Australien, Neuseeland oder so kommen, dann ist es natürlich für so Fragen wie, wo muss ich das Zelt aufbauen, damit ich irgendwie Schatten habe zu einer bestimmten Zeit, dann schon relevant, dass man dann umdenken muss, Moment, die Sonne geht jetzt ja quasi über den Norden hinweg und nicht mehr über den Süden, wie man es sonst gewohnt ist.
Ja, genau. Im Moment hat das noch nicht so viel Relevanz. Im Moment ist es eher so, das ist vielleicht auch was, was man aus Deutschland jetzt nicht so kennt. In Deutschland denkt man, geht die Sonne auf und nachher habe ich dann Schatten, weil sie weiter links hinter dem Busch verschwindet. Aber hier ist es halt so, die Sonne geht auf und dann schießt sie 90 Grad nach oben. Also sie geht nicht nach links oder rechts am Horizont, sondern vom Horizont aus 90 Grad schießt die Sonne nach oben, ist irgendwann über einem und geht dann 90 Grad auf der anderen Seite unter.
Ja, das mag jetzt vielleicht alles ein bisschen banal klingen, aber wir finden sowas interessant, solche astronomischen Gedankenspiele und Meilensteine und Konstellationen, astronomisch wohlgemerkt, nicht astrologisch. Naja, was vielleicht auch in unserer Hörerschaft für weniger banal angesehen wird, ist unser nächstes Thema, was wir hier notiert haben.
Essen, viel banaler eigentlich, aber egal. Das Essen ist ein bisschen besser geworden, eigentlich tatsächlich schon in Ayutthaya. Da haben wir Pad Thai zum ersten Mal gegessen. Das ist ein typisches thailändisches Nudelgericht, schmeckt ganz gut. Dann hatten wir sehr oft auch gebratenen Reis mit verschiedenem Gemüse, auch normaler Reis mit thailändischem Gemüse. Tatsächlich haben wir auch ab und zu jetzt den Fehler gemacht, nicht zu fragen, dass es bitte nicht scharf sein soll. Und dann hatten wir mal Gerichte, die so scharf waren, dass wir es eben fast nicht essen konnten, leider, und mussten uns dann nochmal was Neues, nicht scharfes bestellen. Die Leute waren dann auch sehr belustigt, glaube ich. Aber ja, hat auf jeden Fall ganz gut geschmeckt.
Ja, es hat sich tatsächlich ein bisschen gebessert, allerdings darf jetzt auch nicht irgendwie den Eindruck gewinnen, dass es jetzt schon irgendwie mit China oder so zu vergleichen wäre und dem Essen, was wir dort hatten, geschweige denn Georgien. Also es ist immer noch relativ simpel in der Regel, was wir bestellen, was natürlich auch ein bisschen damit zusammenhängt, dass wir halt versuchen, Fleisch zu vermeiden. Aus verschiedenen Gründen, aus dem Grund generell, aus dem ökologischen Grund, dass man halt kein Fleisch oder nicht so viel Fleisch essen sollte besser. Aber auch halt, weil man halt nie so genau weiß, was man hier kriegt und wie viel Knochen und Sehnen und Knorpel und Fett da noch so drin ist. Deswegen versuchen wir Fleisch halt möglichst zu vermeiden. Und das ist echt insofern nicht so einfach in Thailand, als dass Gerichte, vegetarische Gerichte, Gerichte ohne Fleisch auf den Speisekarten, wenn es denn mal Speisekarten gibt in den Restaurants, quasi nicht vorkommen. Also es gibt dann auf den Speisekarten schon alle möglichen Gerichte, irgendwie von eben gebratener Reis über Partei, über die Nudelsuppen, und dann kann man auch immer auswählen, möchte man es mit Schweinefleisch, möchte man es mit Rindfleisch, möchte man es mit Hühnerfleisch, möchte man es mit Shrimp oder möchte man es mit Tintenfisch. Aber es fehlt halt einfach noch irgendwie, dass sie auch noch mit Gemüse oder mit Ei oder mit Pilzen anbieten würden, sondern es ist halt immer nur alles mit Fleisch.
Ja, außer in den Touristenorten, da gibt es dann auch vegetarische Sachen, aber in den lokalen Restaurants, wie du sagst, meistens gar keine Speisekarte überhaupt, und dann haben sie einen Haufen Fleisch im Schaufenster hängen und dann muss man halt explizit mit Übersetzer hingehen und betonen, bitte kein Fleisch und am besten noch bitte nicht scharf. Und dann kriegen wir im Normalfall schon auch, ja, wenn wir Glück haben, was richtig Gutes vorgesetzt mit verschiedenen, wirklich verschiedenen Gemüse, so Maiskölbchen und Tomaten und Karotten und Brokkoli und was weiß ich, und auch noch Pilzen mit drin, wenn wir Glück haben, und sonst halt vielleicht ein bisschen gebratener Reis mit halt Karotten, Grünzeug.
Also du bist happy. Du klingst irgendwie ein bisschen happier als ich mit dem Essen hier in Thailand, habe ich das Gefühl.
Ja, ich bin jetzt nicht so happy, aber es funktioniert ja trotzdem, dass wir immer was einigermaßen Akzeptables bekommen. Und ich habe die Hoffnung, dass es in Malaysia besser wird. Warum, werden wir dort sehen. For now überleben wir. Und mein größeres Problem ist noch, dass wir öfter vergessen zu sagen, dass es nicht scharf sein soll. Das hat mir nämlich schon zweimal ja jetzt dafür gesorgt, dass ich nicht satt werden konnte. Aber egal. Interessant an den Restaurants, außer dem Essen, ist tatsächlich noch das Eis. Statt nämlich mit Kühlschränken wird noch erstaunlich viel mit Eis gekühlt. Also einerseits haben die Restaurants immer so Kühlboxen, die eben nicht an Strom angeschlossen sind, also nicht Kühlschränke, sondern dass da viel mit Eis gekühlt wird. Also einerseits haben die ganzen Restaurants so Kühlboxen, wo dann halt Trinkwassereis drin ist, was man sich dann kostenlos nehmen kann. Und dann gibt es immer so Wasserbehälter, die man dann drüber leert, sodass man da schön gekühlte Getränke hat, kostenlos, bei den lokalen Restaurants. Und andererseits kühlen sie aber auch ihr Gemüse in solchen Kühlboxen, die nicht an Strom angeschlossen sind, sondern wo immer das Eis zum Kühlen eben auf Lastwägen hier transportiert wird, in Plastiksäcken dann. Das haben wir auch schon mehrfach beobachtet, wie so ein LKW gehalten hat, so ein Plastiksack Eis geholt hat und dann in den Kühlbox von den Leuten umgekippt hat.
Ja, es gab ja auch mal eine Episode von dem Podcast Geschichten aus der Geschichte, Episode 450 habe ich tatsächlich nochmal rausgesucht, wo die eben auch erklärt haben, dass es auch in unserer Geschichte, also in der westlichen, in der europäischen Geschichte, halt auch so ein Zeitfenster gab, als es noch keine modernen elektrischen Kühlschränke gab, aber schon Speisen gekühlt werden wollten oder sollten oder die Leute halt schon Speisen kühlen wollten, und da haben sie das tatsächlich auch mit Eis gemacht. Da wurde das Eis dann industriell hergestellt oder je nachdem sogar einfach aus irgendwelchen Seen in Norwegen oder in Kanada rausgeschnitten und dann in den Süden transportiert, wo man die Sachen kühlen wollte, in großen Blöcken auf Schiffen, und dort hat man dann das Eis kaufen können, hat das dann in seine nicht elektrischen Kühlschränke einfach reingemacht und damit dann das Zeug gekühlt, was in dem Kühlschrank sonst so gelagert wurde, bis das Eis dann halt irgendwann geschmolzen war und man sich dann Neues kaufen musste. Und diese Industrie, die es eben bei uns einfach nicht mehr gibt in Europa, weil wir halt heute alles mit elektrischen Kühlschränken machen, die kann man hier echt noch ganz gut beobachten. Wir sind noch mal in so einer Eisfabrik vorbeigefahren, wo die LKWs beladen werden, die das Eis ausliefern mit so Eisblöcken. Ja, es ist halt so eine Fabrik, in der Wasser zu Eis gekühlt wird, um dann das Eis in großen Blöcken mit LKWs an Restaurants und was weiß ich alles auszuliefern.
Ja, so wie du das ausdrückst, klingt das jetzt aber ein bisschen so, als würde das mit dem Fortschritt, dem weiteren hier auch so werden, als würden das die das irgendwann mit elektrischem Strom und richtigen Kühltruhen kühlen. Ich wäre mir da nicht so sicher, weil vielleicht ist es energetisch oder vielleicht auch einfach kostengünstiger, das hier mit Eis zu machen, weil es hier so heiß ist und dann die Kühltruhen einfach viel mehr arbeiten müssten und es ist vielleicht einfach praktischer, das mit diesem Eis zu machen. Also könnte ich mir jetzt auch vorstellen, weil sie haben ja dann in den Läden auch immer Kühlschränke, wo die Cola, die Getränke runtergekühlt werden und die sind an Strom angeschlossen. Also es ist jetzt nicht so, dass das nur in den kleinen lokalen Restaurants ohne Stromanschluss ist. Vielleicht ist es einfach effizienter so. Ich weiß es nicht, aber ich würde mich da jetzt mal nicht aus dem Fenster lehnen wollen.
Also was du sagen willst, man kennt in Thailand schon auch elektrische Kühlschränke. Das gibt's durchaus. Ja, das stimmt. Ich weiß auch nicht, was der Grund dafür ist, aber es ist echt interessant, hier quasi diese in Europa nicht mehr existente Industrie hier noch quasi zu sehen, wie sie so im tagtäglichen Gebrauch funktioniert. Ja, eine Restaurantgeschichte müssen wir vielleicht noch erzählen. Und zwar, als wir nach Hua Hin, so ein kleines Touristenstädtchen, am Golf von Thailand, als wir nach Hua Hin in die Stadt reingefahren sind, da haben wir was zu essen gesucht. Wir haben Restaurants gesucht am Straßenrand und Belinda hat dann auch vor mir angehalten und ich habe mir eigentlich schon gesagt, ich glaube, ich schon so ein bisschen gedacht, ob das jetzt wirklich ein Restaurant ist, aber die sind halt auch alle so ein bisschen, ein Restaurant in Thailand ist eine Handvoll Tische und ein paar Töpfe an der Wand, je nachdem. Und so sah das dort schon auch aus im Prinzip. Deswegen, ja, kann man mal probieren. Und die hatten ja dann auch Essen und so auf dem Tisch stehen. Du hast da angehalten und wir haben dann gefragt, können wir da was haben und so, können wir was haben. Und haben den auch, ja, und die waren dann auch irgendwie happy und so. Und haben uns was zu essen gegeben. Es war Nudelsuppe in dem Fall. Nudelsuppe mit Gemüse. Und irgendwann hat die eine dann gemeint, ah ja, hier, das ist meine Geburtstagsparty, ich habe hier Geburtstag und so. Und wir haben uns dann mit denen so ein bisschen unterhalten, wo wir herkommen, wo wir hinfahren, halt das Übliche. Und dann wollten wir am Schluss halt irgendwie zahlen. Und dann meinten sie, nee, das kostet nichts, das ist ja hier Geburtstag. Also ich glaube, das war nicht so wirklich ein Restaurant, wo wir da gelandet sind, oder?
Ich weiß nicht, vielleicht war das normalerweise Restaurant und jetzt hatten die es eigentlich nicht offen, sondern irgendwas anderes gemacht oder ach, keine Ahnung, die Frau, die da Geburtstag gesagt hat, also sie hat eigentlich nur Happy Birthday gesagt und ich bin mir nicht so sicher, ob sie einfach kein Englisch konnte und das ihr einziges Feiertagsgrußwort oder ist, was sie konnte. Denn es war tatsächlich thailändischer Feiertag an dem Tag, Songkran, kommen wir gleich noch dazu. Aber ja, wir haben jedenfalls kostenlos ein bisschen Nudelsuppe bekommen, aber es war ganz lustig. Und dann haben sie uns auch noch eine halbe Staude Bananen an den Lenker gebunden und ja, war ganz nett im Endeffekt. Und wir hatten sehr Hunger, deswegen war es gut, dass wir da hingegangen sind, trotz allem, finde ich.
Ich glaube, die hatten auch Spaß mit uns. Die waren auch echt ganz lustig drauf. Es waren ja vor allem ältere Frauen. Also die Frau, die Geburtstag hatte, die war schon gehobenen Alters und die hat da gelacht und uns angelacht und auch der Mann nebendran und so. Die waren alle, ich glaube nicht, dass wir sie arg gestört haben möglicherweise bei ihrer Geburtstagsparty. Ich glaube, wir waren gern gesehen Überraschungsgäste, hatte ich jedenfalls den Eindruck. Ja, du hast gerade gesagt, es war Songkran und dass wir da gleich noch dazu kommen, als Grundlage für Songkran müssen wir vielleicht noch ein kurzes Thema mal kurz abhandeln und zwar die Gefährte, die hier auf den Straßen in Thailand so rumfahren. Das ist ja auch so ein bisschen so ein Dauerbrenner neben Essen und keine Ahnung, erzählen wir ja immer auch so ein bisschen, was so auf den Straßen unterwegs ist in den verschiedenen Ländern. Hatten wir auf jeden Fall in China ausführlich gemacht und natürlich auch in Laos mit diesen halbierten Traktoren, die es dort gab. Die gibt es in Thailand tatsächlich nicht mehr, was hier in Thailand neu ist, würde ich sagen, und auf jeden Fall sehr auffällig in großer Zahl vorkommt, sind Motorroller mit Beiwagen. Und zwar jetzt nicht mit Beiwagen, wie man es vielleicht aus Europa kennt, dass da dann halt einfach ein Sitzplatz noch ist und man noch eine zweite Person mitnehmen kann, sondern das ist alles so ein bisschen improvisierter. Das ist so ein Metallgestänge, was halt so ein bisschen zusammengeschraubt und geschweißt ist, was dann noch ein zusätzliches Rad natürlich daneben hat und dann eben halt an zwei Stellen irgendwie am Motorrad festgeschraubt ist. Und da kann man sicherlich mehr als nur eine Person zusätzlich mitnehmen, aber man kann natürlich vor allem auch sehr viel Last und Güter transportieren. Und je nachdem kann man es auch als Marktstand verwenden.
Ja, oder um sein eigenes Essen zu verkaufen, kommt es ja häufig vor. Die haben dann alle auch immer ein Dach, wenn sie da ihr eigenes Reis, Hähnchen, Papayasalat oder irgendwelche Shakes, Fruchtshakes zubereiten auf ihrem Roller mit Beiwagen im Grunde und dann stehen sie vorm 7-Eleven oder auf dem Markt und irgendwann fahren sie dann halt weiter mit ihrem Gefährtchen.
Ja, die sind auf jeden Fall sehr, sehr markant für thailändische Straßen. Was es auch gibt, das gab es je nachdem auch schon vorher, aber in Thailand ist es mir schon noch mal echt aufgefallen, dass es echt einen großen Anteil einnimmt, sind Pickup-Trucks, die auf den Straßen unterwegs sind. Echt ein relativ großer Anteil der Pkw hier sind Pickups. Und die werden auch halt für alles Mögliche eingesetzt. Ne? Also da werden teilweise Lasten gestapelt, dreimal so hoch wie der eigentliche Pickup hinten drauf teilweise. Es gibt da auch so spezielle Gestelle, so Gerüste, die man an den Seitenwänden des Pickups irgendwie noch oben drauf setzt, um einfach noch ein bisschen höhere Wand zu haben und mehr Last reinmachen zu können. Dann werden natürlich ganz oft auch Personen transportiert, also halt irgendwie die Kinder der Familie, die dann hinten drin sitzen. Oder in Bangkok zum Beispiel, in den Outskirts, zumindest ein bisschen in den Außenvierteln von Bangkok, war es sogar so, dass das einfach die regulären Busse waren. Da hatten dann Pickups, einfach zwei Pritschen hinten drauf, noch ein Dach drüber als Sonnenschutz. Und dann sind die da halt quasi wie im normalen ÖPNV-Busverkehr gefahren mit Pickups. Und die Leute saßen hinten auf der Ladefläche. Also ja, Pickups spielen eine wichtige Rolle in vielerlei Hinsicht in Thailand, aber eben auch beim Songkran-Festival.
Ja, Songkran ist das traditionelle Neujahrsfest der Thai-Kultur. Also die feiern das noch ein bisschen später als die Chinesen und Vietnamesen, eben erst im April. Und tatsächlich wurde das heutzutage dann halt im gregorianischen Kalender einfach auf den 13. bis 15. April datiert, jedes Jahr. Dauert dann 3 Tage also. Ja, und wir sind dafür eben in die Stadt Hua Hin gefahren, haben uns das vorgenommen, haben uns da auch ein Gasthaus genommen, einfach weil wir dachten, so nicht ganz so exponiert zu sein auf dem Fahrrad, sondern das auch zu Fuß zu machen, ist vielleicht auch eine ganz gute Idee und in der Stadt ist da vielleicht ein bisschen mehr los. Vorbereitend hatten wir uns tatsächlich im 7-Eleven auch schon kleine Wasserspritzpistolen gekauft, denn bei Songkran, da geht es vor allem um Wasser. Also traditionell geht es darum, alte Menschen rituell mit Wasser zu reinigen. Und das hat sich jetzt in der heutigen Zeit so entwickelt, dass das immer zu riesigen Wasserspritzpistolenschlachten ausartet, zumindest in den großen Städten. Und da wollen wir natürlich auch mit dabei sein. Sowas gefällt mir zumindest ganz gut. So der Plan. Tatsächlich haben wir auch auf dem Fahrrad schon was mitgekriegt. Also auf dem Land nicht so viel, aber immer mal wieder hat man schon kleine Kinder gesehen, die mit ihren Wasserspritzpistolen rumrennen und auch gerne einen auf dem Fahrrad dann mit schon mal ein bisschen nass spritzen. Und dann sind wir nach Hua Hin reingefahren und haben uns der Stadtmitte genähert und dann wurden es immer mehr Leute, die auf den Straßen rumgelaufen sind mit ihren Wasserspritzpistolen, die auch teilweise schon nass waren. Und man hat natürlich auch gesehen, die Leute hatten keine elektrischen Sachen dabei, sondern hatten ihre Handys dann in irgendwelchen Plastiktüten um den Hals hängen und immer mehr Leute haben dann auch auf die Straße geschossen und auch alle Roller, die vorbeigefahren sind und auch alle Autos wurden nass gespritzt und wir natürlich auch. Und es waren dann nicht mehr nur die Leute mit Wasserspritzpistolen, sondern auch irgendwelche Anwohner, zum Beispiel irgendwelche Frauen vor ihren Läden, haben mit dem Gartenschlauch erstmal ihre Kühlboxen gefüllt, wo noch Eis drin waren, um anderen die Möglichkeit zu geben, vielleicht ihre Wasserspritzpistolen aufzufüllen und zwischenzeitlich dann den Gartenschlauch auch mal einfach über die Straße geschwenkt, um alle Leute nass zu machen. Und das Wasser, das sie dann eben in die Kühlbox gefüllt haben, das Eiswasser mittlerweile, das haben sie dann danach in kleinen Schälchen rausgeschöpft und wiederum auf die Leute auf der Straße gekippt. Und dann waren eben auch ganz viele Pickups in den Straßen unterwegs, gefüllt mit irgendwelchen Leuten auf der Ladefläche, auch Kinder und Jugendliche mit Spritzpistolen und auch eine Tonne mit Wasser. Und das war Eiswasser und das haben wir dadurch gemerkt, dass die Leute da eben auch wieder Wasser rausgeschöpft haben und auf alle anderen Roller und Fahrradfahrer wie uns nebenan oder auch andere Pickups, die nebendran vorbeifahren mit einer Ladung Leute, eben drüber gekippt haben mit diesem Wasser. Also eiskaltes Wasser, aber gut, bei der Hitze war es nicht so schlimm.
Ja, was auch gab, war, dass einige so Näpfe oder sowas in der Hand hielten und da drin war dann eine Mischung aus Wasser und sogenanntem Talkum, wie wir recherchiert haben. Also es ist weiße Tonerde. Ich würde sagen, wahrscheinlich könnte man auch sagen, so ein bisschen wie Kreide oder so. Jedenfalls ergibt es eben dann zusammen mit dem Wasser halt so einen weißen Schlons und den Schlons, den schmieren sie dann einfach den Passanten ins Gesicht. Und ja, etwas widersinnig für mich soll das ursprünglich ein Symbol für Reinigung sein und Schutz und Segnung. Widersinnig deshalb, weil es ja eigentlich eher dreckig macht als reinigt. Gereinigt wird man dann eher wieder, wenn man direkt danach dann einfach so einen Eimer Eiswasser über den Kopf oder ins Gesicht gekippt bekommt.
Ja, unsere Taschen haben auch ein bisschen von diesem Tonerde-Zeug abbekommen, aber die sind ja zum Glück auch wasserdicht, deswegen hat das Wasser übergießen auch nicht zu sehr geschadet. Und wir konnten sie dann sicher in der Unterkunft lagern und sind dann losgezogen mit unseren kleinen Spritzpistolen, die aber natürlich komplett unterlegen waren allem anderen, was da so abging. Aber ja, war trotzdem lustig. Also es gab dann auch so ein riesiges Partygelände in der Mitte der Stadt, wo daneben dann eben die ganzen Pickups auch gefahren sind und alle wieder vollgespritzt haben mit Wasser. Aber es gab auch einen Bereich, der nur für Fußgänger war. Da gab es auch eine Bühne, wo eine Band gespielt hat. Und auf dem Platz vor der Bühne war dann ein riesiges Gestell mit Wasserleitungen, wo dann über den Köpfen der Menschen überall Wasser runtergerieselt ist. Also so eine Art Simulation eines tropischen Platzregens, wo man auf jeden Fall die ganze Zeit auch nass wurde, wenn man es nicht sowieso schon war, von vorher durch das Laufen zu diesem Platz überhaupt. Ja, war dann auf jeden Fall gut, dass wir auf diesem Partygelände auf jeden Fall nichts mehr dabei hatten, außer den Zimmerschlüssel und die GoPro, um auch ein paar Bilder zu machen mit dieser wasserdichten Kamera, die wir zum Glück auch noch dabei haben.
Nachdem wir da dann also wieder getrocknet waren und ja dann auch noch die Nacht im Gasthaus in Hua Hin verbracht haben, sind wir dann weiter im thailändischen Teil der malaiischen Halbinsel nach Süden gefahren. Haben wir ja vorher schon gesagt, dass die Landschaft jetzt nicht so übermäßig spektakulär war. Aber trotzdem ist es halt immer noch so, wir fahren direkt von Norden nach Süden. Und damit kann man eben auch so ein paar interessante Veränderungen in der Vegetation feststellen. Also wir hatten es ja schon öfter gesagt in diesem Podcast, seit wir in der Mongolei nach Süden abgebogen sind und von Nord nach Süd fahren, nicht mehr so sehr von West nach Ost fahren, können wir anhand der angebauten Früchte am Straßenrand wirklich sehr schön sehen, wie wir die verschiedenen Klimazonen durchqueren. Und wir haben ja erzählt von Mais, Äpfel, Birnen, Kiwis, Reis, Pampelmusen, Bananen, Drachenfrüchten, Ananas, Cashewplantagen und Mangos ungefähr so mehr oder weniger in dieser Reihenfolge von Nord nach Süd, an denen wir so oder an deren Anbaugebieten wir so vorbeigefahren sind. Und jetzt mittlerweile südlich von Bangkok können wir immer mehr auch den Anbau von Palmfrüchten beobachten.
Ja, das fing an mit kleinen Kokospalmplantagen. Also die Früchte der Kokosnuss haben wir ja schon vorher auch in Vietnam gesehen. Aber so richtige Kokospalmplantagen haben, glaube ich, erst so richtig hier in Thailand angefangen. Dann haben wir noch irgendwelche Palmen gesehen, beziehungsweise erst die Früchte dieser Palmen, die am Straßenrand immer wieder verkauft wurden, die ich gar nicht kannte vorher. Und dann haben wir schließlich auch die eigentlichen Palmen dieser Früchte gesehen. Das ist die Palmyra-Palme scheinbar. Das sind dann so, ja, kokosnussgroße, aber von außen violette Früchte, die dann scheinbar auch so ein zuckersüßes Fruchtfleisch haben, wo man auch pressen kann oder sonst irgendwie essen. Also ja, sehr süße Frucht jedenfalls. Und dann, zwei Tage später, hat es dann auch angefangen, dass neben den Kokospalmen auch Ölpalmen rumstanden und dann auch ganze Ölpalmenplantagen.
Ja, und es ging ja echt ganz schnell, dass diese Ölpalmen halt auch echt komplett das Landschaftsbild hier dominiert haben. Also ich weiß nicht, ich habe Palmöl immer vor allem mit Malaysia und Indonesien verbunden. Und ich habe mal die Zahlen angeschaut, so von den größten Exportnationen. Das stimmt auch. Malaysia und Indonesien dominieren den Weltmarkt. Ich glaube, über 70% oder so vom Export kommt aus Malaysia und Indonesien. Aber eben auch hier im Süden von Thailand gibt es vor allem, muss man eigentlich fast sagen, Palmölplantagen. Jetzt ist ja diese ganze Kontroverse um und die ökologischen Probleme von Palmöl im Grundsatz mal ganz gut bekannt, denke ich. Das ist ja durchaus ein Thema, auch in Deutschland. Auch wenn es da wahrscheinlich im Detail ganz viele interessante Sachen zu erzählen gäbe und ganz besondere Skandale auf der einen Seite und andere Faktoren, die vielleicht dann gar nicht mehr das Ganze so schlimm erscheinen lassen, keine Ahnung. Aber also jetzt in der Episode jedenfalls machen wir das erstmal nicht. Wir sind ja ein Reise- und ein Radtour-Podcast und deswegen wollen wir uns jetzt hier erstmal der Frage widmen, wie diese Plantagen so auf uns als Radtouristen wirken, die durch diese Gegend fahren, in denen diese Palmölpalmen überwiegend angebaut werden. Wir hatten von anderen Radreisenden durchaus schon gehört, dass es zum Beispiel auf Sumatra ziemlich öde sein kann, wirklich hunderte von Kilometern an endlosen Reihen von Ölpalmen entlang zu fahren. Aber man muss jetzt hier bisher sagen, in Thailand war es eigentlich nicht so schlimm. Es war halt schon eher so, dass es eher viele kleine Plantagen waren als wenige große. Und die Straßen, die haben sich auch immer so ein bisschen durchgeschlängelt, so kurvig. Da ging es jetzt nicht hunderte Kilometer geradeaus immer an immer der gleichen Plantage, sondern ja, die Straßen waren kurvig, haben sich so durchgeschlängelt. Außerdem ist es jetzt auch gar nicht mal so unschön, muss man ja wirklich sagen, durch einen Wald aus Palmen zu fahren, so künstlich dieser Wald auch sein mag. Und der Boden unter den Palmen, der ist jetzt hier immer grün, mit grünem Gras bewachsen gewesen. Teils haben dann auch Kühe zwischen den Palmen gegrast. Und diese großen Palmwedel reichen manchmal dann sogar über die Straße hinweg und spenden Schatten. Also es kommt mir nicht so leicht über die Lippen, angesichts des Images von Palmölplantagen, und das Image haben diese Plantagen ja wahrscheinlich auch zu Recht, wenn man sich die Ökologie dahinter anschaut, aber ich fand es teilweise geradezu idyllisch. Also jedenfalls allemal schöner als irgendwelche braunen Äcker, durch die wir in Deutschland die Urwälder vielerorts ersetzt haben, oder sicherlich auch deutlich schöner als die verbrannte Erde von Vietnam und Laos. Also ich meine, so unökologisch Palmplantagen im Vergleich zum Urwald auch sind, an sich sind so Palmen halt einfach echt ziemlich schöne Bäume.
Und auch recht unterschiedlich, ne? Also die Kokospalmen, die sind sehr dünn. Also der Stamm ist sehr dünn, geradezu grazil, wie er sich da kahl in die Höhe stemmt. Und dann nur ganz oben am Stamm sprießen dann so lange Palmwedel in alle Richtungen. Und manchmal sind die dann auch so schräg. Ich weiß nicht, ob sie von einem Sturm abgeschrägt wurden, aber da hat man einen Meter Stammpalme und dann geht es so 45 Grad in die andere Richtung. Und dann hat man so nochmal 10 Meter langen Stamm, bis dann oben eben die Palmwedel anfangen. Sieht manchmal ganz cool aus hier. Aber insgesamt, wenn man dann so eine ganze Kokospalmenplantage hat oder einen Kokospalmenwald, wie man es nennen möchte, die sind ziemlich licht, also die haben immer voneinander schon so ein paar Meter Abstand. Dazwischen ist dann nicht viel und dadurch ist es auch sehr hell und man hat nicht so viel Schatten von diesen Kokospalmen. Entsprechend leuchten dann die Wiesen darunter auch grün im Sonnenlicht. Und bei den Ölpalmen ist es halt ganz anders. Also der Stamm ist viel gedrungener und meistens auch nicht so hoch, zumindest die wir bisher so gesehen haben. Und außerdem ist der Stamm nicht kahl. Also im unteren Bereich sind die Palmwedel zwar gestutzt, aber es sprießen dann so Farne und anderes Grünzeug aus dem ziemlich zerfurchten Stamm raus. Wie so Efeu, was in Deutschland so an den Häusern hochwächst, wächst hier halt an den Ölpalmen irgendwelches Zeug hoch. Und dazu kommt dann noch, dass die Ölpalmen scheinbar enger gepflanzt werden als die Kokospalmen. Die stehen dann noch enger beieinander und deswegen sieht der Wald, also der Ölpalmenwald, die Ölpalmenplantage sehr viel düsterer, dunkler aus. Hat dadurch natürlich auch mehr Potenzial, Schatten zu spenden, auch für uns, die durchfahren oder die Kühe, die drunter grasen. Und es wirkt insgesamt einfach durch die Farne und so, die dann auf den Stämmen wachsen, auch wuchernder und ja, wirkt ein bisschen natürlicher als diese Kokospalmen, auch wenn es natürlich genauso natürlich ist, wirkt einfach ein bisschen dschungeliger, könnte man sagen. Ja, neben der Flora, die wir jetzt beschrieben haben, haben wir auch noch weiter ein bisschen Fauna beobachten können tatsächlich. Vögeltechnisch gab es ganz viele Stelzenläufer, die man neben der Straße so gesehen hat.
Ah ja, und diese coolen Reiher, ne, die sie ja haben. Also ich meine, in Deutschland kennt man ja vor allem Graureiher und Silberreiher. Und hier haben sie auch so Reiher mit strahlend weißem Gefieder, die aber zusätzlich dazu dann noch so einen, ja, leicht geradezu goldenen Touch haben. So. Also an manchen Stellen schimmert das Gefieder dann noch so golden. Das sind die Kuhreiher, habe ich nachgeschaut. Klingt nicht mehr ganz so glamourös. Aber also ich finde, die sehen echt edel aus.
Noch viel häufiger als Vögel sieht man aber irgendwelche Tausendfüße. Dafür gibt es hier echt sehr, sehr viele und teilweise auch wie von einem anderen Planeten. Also die haben dann irgendwie so einen gruseligen, silbrigen, schlauchförmigen Körper und daran richtig grellrote Beine irgendwie. Also sieht schon ein bisschen gruselig aus. Die leben auch ganz gerne unter den Palmen. Also als wir da zelten waren am Strand und gerade in den heruntergefallenen Palmwedeln sind die dann immer hervorgekrabbelt, wenn man da versucht hat, ein bisschen Platz fürs Zelt zu machen. Ah, und was es bei den Zeltplätzen am Strand auch immer gab, also trotz Sandstrand und so weiter, da waren immer Unmengen an kleinen Ameisen überall unterwegs. Und die meisten von diesen nervigen Ameisen in Thailand, also es gibt echt viele verschiedene Arten Ameisen. Es gibt welche, die sind 1 Zentimeter groß und krabbeln auf den Stämmen der Palmen rum. Es gibt aber auch viele, die sind nur so 1 Millimeter groß und die sind irgendwie die schlimmsten. Die beißen, die krabbeln auf die Füße drauf und beißen dann, wenn man zum Beispiel barfuß rumläuft und jetzt nicht aufpasst, dass man gerade irgendwo rumläuft, wo nicht so viele Ameisen sind. Und das tut echt sau weh. Also meine Füße waren zwischenzeitlich genauso viel mit Ameisenbissen wie mit Moskitostichen übersät. Das sind so ein paar unangenehme Gefährten hier in Thailand. Ein paar nettere Gesellen sind Reptilien. Also gerade wenn man auf der Straße rumfährt, sieht man da auch oft so Skinke und Agamen über die Straßen huschen.
Ja, mehr als einmal hätten wir die auch fast überfahren. Also die sitzen dann echt so bewegungslos mitten auf der Straße und sonnen sich oder so. Und mit dem Fahrrad fährt man dann halt relativ weit außen am Straßenrand an denen vorbei. Aber wenn die dann, wenn man denen dann zu nahe kommt quasi, dann kriegen sie Panik und huschen ins Gebüsch neben der Straße. Und na, da, wenn das halt das Vieh halt in der Straßenmitte sitzt und ich am Straßenrand vorbeifahre und das Gebüsch ist dann noch jenseits von mir, dann huschen sie halt quasi da durch, wo ich eigentlich langfahre. Und das war echt knapp teilweise. Also die sind teilweise auch zwischen, also unterm Fahrrad durch, zwischen meinem Vorder- und Hinterrad und da kannst du gar nicht so schnell reagieren. Und also ich habe es echt mehrmals kommen sehen, dass einer von uns jetzt so ein Vieh auch mal überfährt. Aber irgendwie, wir haben mal gesehen, dass ein Auto auf der Gegenfahrbahn eins erwischt hat. Aber ich glaube, bei uns sind sie immer gerade noch so mit der Schwanzspitze oder so dann noch 1 Zentimeter am Reifen vorbeigekommen. Aber es war immer so, und das wär, auch wenn ich es bei dir sehe, oder? Wenn ich sehe, Belinda fährt und so und da sitzt so ein Vieh und das und ich muss dann mit anschauen, wie dieses Vieh zwischen den Reifen von Belinda dann nach links rüber huscht, dann zieht sich echt alles zusammen. Schlimm. Ja. Und dann, was man auch viel sieht, sind Schlangen.
Ja, einmal hat sich eine über 1 Meter lange Schlange direkt vor uns über die Straße gewunden, so hin und her geschlängelt, ist dann auch an der anderen Seite wieder ins Gebüsch verschwunden, bevor wir ein Bild machen konnten. Aber meistens sieht man die Schlangen vor allem plattgedrückt und überfahren auf der Straße kleben. Also ja, doch häufiger tatsächlich. Und einmal war es auch eine richtig fette, weiß nicht, ob das eine Python war, aber von dem plattgedrückten, von der Breite der plattgedrückten Spur war das schon auch ein Riesending.
Vielleicht können wir an der Stelle auch mal noch eine kleine Sache erzählen, die wir hier immer bisher verschwiegen haben. Wir haben mal in Montenegro angefangen, Fotos von allen Roadkills, also von allen auf der Straße durch Überfahren oder Anfahren getöteten Tieren und dann entsprechend danach dann deren Kadavern zu machen, an denen wir so vorbeigefahren sind. Wir haben das echt lang gemacht. Wir haben von Montenegro bis Tiflis haben wir jetzt vielleicht nicht von jedem Einzelnen, nicht von jeder Ameise, aber doch schon echt bestimmt Hunderte von Fotos gemacht, von Tierkadavern auf der Straße.
Ja, traurigerweise gibt es davon halt auch echt viele. Gerade bei Insekten, aber erstaunlicherweise auch von größeren Tieren wie Kühen und sonst was hatten wir auch öfter mal.
Ja, wir hatten eine wahnsinnige Vielfalt, muss man letztlich sagen. Wir hatten wahrscheinlich eine größere Vielfalt an toten Tieren auf der Straße als an lebenden Wildtieren, die wir gesehen haben auf der Tour. Und die Idee war so ein bisschen, dass wir vielleicht in Tiflis, wenn wir da eh eine Winterpause machen oder so, dann so eine so zwischendurch mal was posten können, während wir nicht Fahrrad fahren. Und dann würden wir so eine Roadkill-Gallery posten, quasi unsere schönsten Tierkadaver, die wir gesehen haben. Auch um so ein bisschen darauf aufmerksam zu machen, weil das ja schon auch irgendwie diese Gefahr, die halt vom Straßenverkehr auch für Tiere ausgeht, ja schon auch irgendwas ist, was man in Deutschland vielleicht deswegen nicht so mitbekommt. Nicht so sehr jedenfalls, weil sie bei uns eher aufgeräumt werden oder weil es gar nicht so viele Wildtiere gibt in Deutschland. Oder ich meine, wenn du so ein Rehtod fährst, dann kommt halt der Förster oder so und nimmt das mit, ne? Und halt in vielen anderen Ländern liegen die Dinger dann halt echt neben der Straße. Und gut, dann mit dem Fahrrad bist du langsamer, dann kriegst du es sowieso mit. Im Auto fährst du vielleicht einfach auch vorbei und merkst es gar nicht. Ja, das, aber es war uns dann halt doch ein bisschen, als wir dann in Tiflis waren und nochmal irgendwie drüber nachgedacht haben, obwohl wir da schon monatelang Fotos davon gemacht haben die ganze Zeit, war es uns dann doch ein bisschen oder schien es uns dann doch ein bisschen pietätlos zu sein. Und wir haben das dann so ein bisschen unter den Tisch fallen lassen. Aber ja, jetzt, ich glaube, wir haben das Thema Roadkills auf dieser Tour oder in diesem Podcast noch nicht wirklich so angesprochen, wie es vielleicht angesprochen gehört. Also, dass das schon auch echt ein Ding ist, was einfach auf so einer Radtour um die Welt den Alltag mitbestimmt, dass man totgefahrene Tiere auf der Straße sieht. Und jetzt mit den Schlangen hier schien uns das ganz vielleicht angebracht, das hier wenigstens mal so zu erwähnen. Ja, ich meine, was hatten wir alles? Wir hatten Hunde, wir hatten Katzen, wir hatten ganz viele Insekten, Libellen und was weiß ich. Wir hatten Kamele wahrscheinlich in Saudi-Arabien. Wir hatten die Vögel ohne Ende, Eulen, Greifvögel, Amseln, Tauben. Alles, was man an Vögel haben kann. Wir hatten Schildkröten, jetzt hier Schlangen. Eichhörnchen, Hasen, Schafe, Igel, jetzt hier in Thailand dann auch wieder mal Makaken. Also es ist ja erschreckend. Man sieht teilweise echt wirklich mehr Wildlife tot auf der Straße liegen wie lebend. Fahrt vorsichtig.
Na gut, kommen wir mal wieder zu freundlicheren Themen zurück. Die malaiische Halbinsel ist ja relativ schmal, gerade hier im Norden. Und ja, alle fahren dann entweder von Nord nach Süd oder umgekehrt. Und da ist ja dann eigentlich die Chance, dass man sich da irgendwie trifft, relativ hoch. Und tatsächlich haben wir auch Leute getroffen, wenn auch weniger, als wir gedacht hätten, wenn da ja alle irgendwo langfahren müssen. Also den ersten Radreisenden, den haben wir tatsächlich erst einige Tage nach Bangkok erst getroffen. Das war Francesco, der kam uns entgegen, also von Süden nach Norden gefahren und zwar auch durch Länder gekommen, durch die wir vorhaben, jetzt demnächst zu fahren. Also sozusagen ein bisschen andersrum gefahren, als wir es vorhaben. Er kommt aus Spanien, ist eben auch von dort losgefahren und auf eine andere Route rumgefahren als wir sozusagen und ist jetzt auf dem Heimweg sozusagen wieder. War ganz nett, ist natürlich deutlich schneller unterwegs. Also wir machen normalerweise mehr als 100 Kilometer pro Tag, wie man das vielleicht macht, wenn man allein reisend ist, ein bisschen schneller unterwegs zu sein. Ja, dann noch ein paar Tage später haben wir dann noch ein anderes Pärchen getroffen. Und zwar Bernardo und Jule aus Portugal bzw. den Niederlanden. Die sind gerade erst im Prinzip losgefahren. Also die sind nach Singapur geflogen und fahren jetzt in Richtung nach Hause zurück. Und deswegen, ja, sind die erst seit ein paar Wochen unterwegs. Aber war sehr nett, sich mit denen zu unterhalten. Die hatten ein bisschen leichteres Setup wie wir, also mehr Richtung Bikepacking und auch deutlich dickere Reifen. Haben auch erzählt, dass sie dann an Stränden im Sand ein bisschen rumgefahren sind und sowas, was mit unseren Reifen wahrscheinlich nicht so einfach möglich ist. Und ja, die machen auch richtig YouTube-Videos von ihrer Reise und so und sind dann auch immer viel mit Schneiden und Arbeiten unterwegs beschäftigt. Und sie schreibt dann immer noch so Berichte dazu. Also ihr Instagram zum Beispiel ist julenoah_, falls jemanden interessiert. Das waren dann tatsächlich aber schon alle Radreisenden, die wir getroffen haben hier unterwegs, die ganze Strecke von Bangkok, was ja weniger ist, als wir erwartet hatten, weil ja die Halbinsel hier doch so eng ist und die Routenauswahl daher beschränkt.
Ja, am sogenannten Isthmus sind wir jetzt ja mittlerweile sogar schon vorbei. Der Isthmus ist quasi der generelle Begriff für die engste Stelle einer Landbrücke und das hier ist jetzt der sogenannte Isthmus von Kra, relativ bekannt unter Geografen wahrscheinlich. Der ist ungefähr eben auf der Höhe von der Stadt Chumphon, da sind wir jetzt auch schon vorbei. Das heißt, mittlerweile wird die Landbrücke wieder etwas breiter und damit wird es auch unwahrscheinlicher, weil es jetzt gibt schon wieder irgendwie 1, 2, 3 parallele Routen, die man auch wählen könnte, statt nur noch einer plus dem Highway. Naja, aber genau, wir haben einen weiteren Reisenden trotzdem noch getroffen, der vielleicht auch erwähnenswert ist. Ist kein Radreisen, aber wir haben vor, also wir nehmen jetzt hier auf, am 24. und vor 3-4 Tagen haben wir nochmal einen Ruhetag irgendwo gemacht. In so einem Resort natürlich mal wieder, einfach so ein Bungalow. Und da war auch ein anderer Reisender zu Gast, nämlich Rick. Und Rick ist, wie alt wird der sein? 60, 65, sowas. Und der hat sich dann auch mit uns unterhalten. Er gebürtig aus Simbabwe, allein das ist schon mal interessant. Er ist aber ein Weißer, er hat britische Eltern und musste dann auch fliehen mit 12 Jahren aus Simbabwe, als Mugabe dort an die Macht kam, sind nach Südafrika geflohen und mittlerweile hat er seinen Lebensmittelpunkt schon in Großbritannien, hat auch einen britischen Pass. Und er hat ja auch, wo der überall schon war, und der ist irgendwie, hat gearbeitet auf Schiffen, als Bordingenieur, auf Eisbrechern und alles Mögliche, also der hat schon auch echt viel von der Welt gesehen und hat wirklich absurde Geschichten teilweise erzählen können, wo man sich so fragt, na, ob das immer alles so stimmt, aber an sich war es ein cooler Typ, also ich will ihm jetzt da nichts vorwerfen, ich würde sagen, es klang schon glaubwürdig. Und das eigentlich Interessante war dann aber, dass er ein Heft dabei hatte von National Geographic, und zwar ein National Geographic Heft aus dem Jahre 1962. Das war schon total zerfleddert und das hat er, wenn ich es richtig verstanden habe, damals als Kind im Prinzip schon von seinen Eltern bekommen, war da totaler Fan davon. Aber dieses Heft ist das, was er behalten hat und was er quasi wie andere Leute ihre Bibel jeden Tag unter dem Kopfkissen hat. Und darin wird eine Geschichte beschrieben von zwei Niederländern, wenn ich mich richtig erinnere, die mit einem Amphibienfahrzeug ja durch die Welt gereist sind, verschiedene Touren gemacht haben. Erst die Panamericana und aber eben auch zum Beispiel die indonesischen Inseln, und die sind dann halt mit dem Amphibienfahrzeug von Insel zu Insel gehoppt. Und das ist wohl so, weiß ich nicht, die zentrale Vision von dem Typ, was er machen will und wo er auch sein Leben so ein bisschen halt drauf ausgerichtet hat. Und er hat jetzt da auch irgendwie eine Firma gegründet mit ein paar Freunden, die diese Amphibienfahrzeuge herstellt oder jedenfalls die sie bauen lässt bei einer Spezialfirma in China und will sie dann auch vermarkten für irgendwelche Rescue, also Feuerwehr und so. In Malaysia hat er jetzt Termine und dann kam Covid und hat seine ganzen Pläne wieder über einen Haufen geworfen, aber er überlegt immer noch, wir konnten ihm jetzt auch so ein paar Sachen sagen, wie man kann durchaus ein russisches Visum beantragen, man kann nach Xinjiang reisen ohne größere Probleme, und dann hat er wieder gemeint, ah ja geil, dann kann ich das vielleicht doch noch irgendwie machen, dass ich mal mit dem Amphibienfahrzeug von Großbritannien bis nach Indonesien fahren kann. Also es war, ja, war ein witziger Typ, man konnte sich echt gut mit dem unterhalten, und das Coolste war, dass er eben da sein National Geographic Heft von 1962 uns dann auch auf den Tisch gelegt hat und wir da selber nochmal so ein bisschen drin blättern konnten, wie damals diese Niederländer mit ihrem Amphibienfahrzeug auf den indonesischen Inseln rumgesprungen, gehüpft, oder sie sind ja eher geschwommen sind, und wir können ja mal schauen, Indonesien ist ja auch bei uns ein Land, das perspektivisch in grob der Richtung liegt, in die wir uns gerade bewegen, insofern schauen wir mal, was wir denen noch mit dem Fahrrad nachmachen können, was die da uns mit dem amphibischen Fahrzeug vorgemacht haben.
Ja, war auch richtig interessant, dem zuzuhören auf jeden Fall, was der da so erzählt hat an Stories und so. Und ja, war auch interessant. Er hat ja gesagt, er hat diese Frau, also die Helen Schreider, die da mit ihrem Mann Frank Schreider mit dem Amphibienfahrzeug da eben rumgefahren ist, die hat er noch getroffen, als sie schon 98 war. Und also er, der Rick, war oder ist in diesem Explorers Club. Also das ist irgendwie so ein total Nonplusultra exklusiver Privatclub, wo die ganzen Leute auch drin waren, die Antarktis, Arktis, Mount Everest, sonst was zum ersten Mal bestiegen oder dort waren eben. Also Amundsen war da drin und Scott auch und Armstrong und was weiß ich für Leute waren, beziehungsweise sind da alle drin.
Also Armstrong, der erste Mann auf dem Mond.
Genau, und der Mann, Frank Schreider, der war eben in diesem Explorers Club, aber die Frau Helen Schreider eben nicht, weil früher durften keine Frauen in diesem Club aufgenommen wurden. Und der Rick, der hat sich dann eben total eingesetzt, dass diese Frau doch noch aufgenommen würde und auch entgegen den Vorlagen, dass sie sich jetzt eigentlich nochmal bewerben müsste und so. Und letztendlich mit 98 oder so irgendwann wurde sie dann noch aufgenommen in den Club. Und ja, da hat er sich dann auch total gefreut, wie sie sich dann auch gefreut hat dann noch, dass sie da plötzlich doch noch aufgenommen wurde und so. Ja, war auf jeden Fall sehr, sehr interessante Geschichte auch, die er da zu erzählen hatte.
Ja, bevor sich jetzt diese Podcast-Episode so langsam ihrem Ende entgegen neigt, müssen wir aber noch von einem Strand erzählen, an dem wir auch noch gezeltet haben, auf dem Weg von Bangkok nach hier, wo wir jetzt gerade sind, nach Phnom Penh. Und das war wahrscheinlich schon so ein bisschen auch das Highlight dieses gesamten Abschnitts. Das war mit Abstand der schönste Strand und den haben wir am 8. Tag nach Bangkok erreicht, also an Tourtag 1022, etwas nördlich noch von Chumphon, von der Stadt Chumphon. Also für alle, die es auf unserer Google Route Map finden wollen, falls sie da auch mal zelten wollen. Tourtag 1022 könnt ihr ja da suchen.
Ja, das war diesmal kein so ewig langer Strand, an dem man zwar einen einsamen Abschnitt gefunden hat, wo wir aber in der Ferne links und rechts durchaus auch immer irgendwelche Leute, die da gefischt haben, gesehen haben oder der dann sonst irgendwie genutzt wird oder wo dann ein Hotel womöglich ein paar hundert Meter weiter steht, sondern stattdessen war das einfach ein 700 Meter langer Sandstrand, der an beiden Enden begrenzt war durch hohe Klippen, Felsen einfach. Und hinter dem Strand, also landeinwärts, waren dann keine Häuser, sondern nur Pinien und Palmen erstmal. Und den Strand erreicht hat man aber über einen Schotterweg am Nordende des Strandes dann, wo man einfach drauf fahren konnte und der dann langsam in einen Sandweg übergegangen ist. Und ja, als wir dann am Strand waren, konnten wir im Prinzip auf dem festen, noch feuchten Sand nahe der Wasserlinie, also wo die Flut zurückgegangen war und den Sand so ein bisschen feucht, aber doch recht fest zurückgelassen hat, da konnte man dann tatsächlich mit dem Fahrrad rüberfahren und dann komplett rüber auf die andere Seite des Strandes, die einsame Seite des Strandes fahren.
Siehst du, das können wir nämlich durchaus auch. Da braucht man nicht so dicke Reifen wie der Bernardo und die Jule.
Ja, wenn wir Glück haben und gerade zur richtigen Zeit Flut und Ebbe technisch da ankommen, können wir das vielleicht auch machen, das stimmt. War tatsächlich auch das erste Mal, dass wir auf einem Strand Fahrrad fahren konnten oder Fahrrad gefahren sind. Also haben wir bisher noch nicht ausprobiert davor, aber davor waren die Strände auch alle sehr, also da war halt sehr weicher Sand oben und unten hat sich es einfach nicht ergeben. Da hatte man vielleicht schon keine Lust, die Fahrräder durch den weichen Sand durchzuschieben, bis man dort ist, wo man vielleicht fahren könnte. Ja, jedenfalls hatten wir dann den ganzen schönen Traumstrand im Prinzip für uns alleine. Gab richtig klares Wasser, gab auch keine Wellen, also war eher so ein Strand zum Reingehen und gemütlich schwimmen. Und dann konnte man an den Klippen so entlang schwimmen. Und hat auch dann nach unten durch das klare Wasser durchgesehen, wo überall die Fischchen geschwommen sind. Und an den Klippen, da waren erstmal unten so richtig schön die Muscheln, die irgendwie an die Klippen gespült wurden und dann sich so langsam zersetzt haben und jetzt an den Klippen kleben. Und dazwischen diesen klebenden Muscheln sind dann die Krabben rumgehuscht, immer wenn man näher kam und dann in irgendwelchen Felsspalten verschwunden. Und da erstaunlich gut eben an diesen senkrechten Felsen über und unter Wasser dann klettern konnten. Also ja, schon richtig schöner Traumstrand, den man da hatte, wie man sich so vorstellt in diesen exotischen Pazifikbildern oder auch von irgendwelchen Pazifikinseln, wo da so ein Strand ist und dann irgendwelche Felsen und da man dieses schöne türkisblaue Wasser drunter hat und dann noch den Grund des Wassers drunter durchsieht. Sieht man auch auf unseren Drohnenbildern davon. Ja, war schön. Ja, und jetzt aktuell sind wir, wie gesagt, in Phnom Penh, kleine Stadt nahe der Provinzhauptstadt Surat Thani. Und von Chumphon nach Surat Thani haben wir eigentlich nochmal richtig Gas gegeben. Also die letzten 267 Kilometer von Chumphon nach Surat Thani haben wir in 3 Tagen gemacht. Haben dazwischen noch 2-mal wieder am Strand gezeltet, aber das waren wahrscheinlich so die am wenigsten schönen Strände, die wir so hatten. Der eine hatte eher so dunkles, schlammiges Wasser und der andere hatte das zwar auch, aber war zusätzlich noch echt überdurchschnittlich vermüllt noch für das, was wir bisher hier in Thailand gesehen haben. Und außerdem gab es relativ viele Fische am Strand oder die halt vom Strand aus unterwegs waren und dann ins Meer gegangen sind mit ihren Netzen und die dann abends auch nicht weggegangen sind, sondern in die Nacht hinein noch gefischt haben. Also ja, wer da jetzt auch unserer Route so ein bisschen folgt und schon bei Chumphon zur Westküste rüberwechseln will, der verpasst hier an der Ostküste bis Surat Thani eigentlich nichts mehr. Und ja, wie gesagt, auch wir verlassen jetzt in Phnom Penh den Golf von Thailand und machen uns auf in Richtung Indischer Ozean.
Da waren wir auch tatsächlich ziemlich exakt vor 2 Jahren schon mal. Damals in Kuwait, also am Persischen Golf, der ja auch zum Indischen Ozean dazugehört. Das heißt, 2 Jahre, das wird jetzt ein Wiedersehen nach 2 Jahren mit dem Indischen Ozean. Und über dieses Wiedersehen werden wir dann wohl in der nächsten Episode berichten. Ich denke, das war es jetzt für heute. Haben genug erzählt, ist schon lang genug geworden. Wenn es euch gefallen hat, dann empfehlt uns weiter. Gebt uns Bewertungen auf den, gute Bewertungen möglichst auf den Podcast-Plattformen eurer Wahl. Wenn euch irgendwas nicht gefallen hat oder ihr sonstige Anmerkungen habt, dann meldet euch bei uns. Wir freuen uns über jede Nachricht. hi@zweiradlertouren.de. Und ansonsten vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart und bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Tschüss. Ja, das war jetzt eine ganz schön schnöde Podcast-Verabschiedung. Hättest du auch in jedem anderen Podcast kommen können.
Ja, fällt dir noch was Peppigeres ein?
Nee, komm, lass.